Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es geht doch noch. Endlich mal wieder ein großer Erfolg für den deutschen Fußball. Die U17-Nationalmannschaft von Trainer Christian Wück besiegte Frankreich in einem dramatischen Finale nach Elfmeterschießen und wurde dadurch Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch und natürlich dringend zur Nachahmung empfohlen bei der Europameisterschaft 2024. Der Männer, dafür wurden gestern in Hamburg die Gruppen ausgelost. Schottland, Ungarn und Schweiz heißen die Gegner. Wenigstens das Losglück erinnert an den Glanz vergangener Tage. Das sind unsere Themen. Sommermärchen 2-0, der Stuttgarter Höhenflug und die Tuchel-Bilanz. Das Spiel der Bayern wurde ja gestern abgesagt, fiel den kernigen Witterungsbedingungen hier in Bayern zum Opfer und gibt uns die Möglichkeit, mal in aller Ruhe zu schauen, wie die Entwicklung von Thomas Tuchel und den Bayern zu bewerten ist. Das und viel mehr wollen wir besprechen in und mit unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann glaubt oder meint, die Entscheidung über den Verbleib von Thomas Müller muss der Verein treffen. Herzlich willkommen, lieber Didi, und herzlich willkommen an Georg Holzner vom Kicker, Bayern-Experte dort, beschäftigt sich natürlich auch mit der deutschen Fußballnationalmannschaft, ist interessiert am Jugendfußball, das trifft die Themen. Und er sagt, Thomas Tuchel ist der Richtige. Herzlich willkommen. Und bei Uli Köhler sage ich einfach nur Legende. Herzlich willkommen, lieber Uli. Und er sagt, Obacht, Didi, der Nagelsmann wird's richten. Mal schauen, wie wir das nachher zusammenbringen. Und herzlich willkommen an Julian Baumgartlinger, Experte bei Sky Austria, hat 6 Jahre unter anderem für Bayer Leverkusen gespielt, war 5 Jahre Kapitän der österreichischen Fußballnationalmannschaft. Herzlich willkommen. Und Julian, wenn wir so einen Blick auf die Gruppe der Österreicher werfen, in der sich unter anderem dann die Niederlande und Frankreich befinden, muss man oder kann man fragen, können die Österreicher wenigstens in puncto Losglück noch was von den Deutschen lernen?
Ja, durchaus, wenn es da überhaupt was zu lernen gibt. Ich denke, es ist eine ambitionierte Gruppe, aber nichts ist ausgeschlossen, meiner Meinung nach.
Welchen Ruf hat Ralf Rangnick in Österreich?
Ja, ich glaube, einen sehr guten, jetzt speziell nach der Qualifikation und dem letzten Testspielsieg gegen Deutschland steigt der Ruf immer mehr in die positive Richtung. Aber nein, ich glaube, er hat einfach mit der Verbindung mit Red Bull Salzburg und mit der, also diese Gründervater-Idee, der war ja doch der Initiator, der den erfolgreichen Part mehr oder weniger eingeleitet hat. Und da passt eigentlich ganz gut zu den Spielern, die wir jetzt gerade haben. Deswegen passt es gut im Auge der Österreicher.
Ich glaube, Uli Didi ist eben zusammengezuckt, als ich dich zitiert habe mit der Nagelsmann wird's richten. Wir werden es nachher ausführlich besprechen, aber jetzt mal so vorneweg. Was bringt dich zu dieser Annahme?
Dass ich glaube, dass er die Fähigkeit hat und auch die Möglichkeit aufgrund seiner Art, wie er ist, dass er es hinkriegt. Es liegt ja nicht an ihm, haben wir ja gesehen, sind ja schon 4 Trainer an ähnlichen Dingen gescheitert. Und jetzt hat er ein bisschen Zeit und ich glaube, er schafft's.
Georg, der Moderator ist durch die ganze Republik gereist und hat allen Witterungsbedingungen getrotzt. Und du kommst aus München und warst erst kurz vor der Sendung da. Was war los?
Ja, es war, wie gesagt, ein bisschen ein Schneechaos und auch mit einem kleinen Unfall, der davor passiert ist. Aber
alles gut gegangen.
Alles wunderbar geklappt.
Ja, toll, dass du da bist. Ja, und hoffe, dass du sozusagen dich auch darauf konzentrieren kannst, was wir heute besprechen. Unter anderem und jetzt zum Einstieg den Erfolg der U17. Weltmeister. Was bedeutet dieser Erfolg für den deutschen Fußball?
Ja, generell, dass im Nachwuchs einfach doch nicht alles schlecht läuft bei uns. Und vor allem, wenn man das gesehen hat, dieser Zusammenhalt in diesem Team und auch, wie die sich im Elfmeterschießen, wo sie dann auch mal kurz zurücklagen am Anfang mit der roten Karte oder Platzverweis im Finale, da ist schon was entstanden, hatte ich das Gefühl, als ich das Finale gesehen habe. Und dass der Torwart natürlich die Dinger dann noch rausfischt und die das drehen, ist schon herausragend.
Was hat diesen Erfolg möglich gemacht, Didi? Was glaubst du?
Ja, erstmal sehr gute Spieler. Sie haben ja die Europameisterschaft gewonnen gegen Frankreich auf im Elfmeterschießen vor 5 oder 6 Monaten. Ein Pool an hochtalentierten Spielern von 18, 20 Spielern, die großes Talent haben, was mir gefallen hat. Ich glaube, die Franzosen waren vielleicht zum Teil körperlich schon etwas weiter. Also unsere, da waren wirklich einige Bubis dabei, die körperlich sich noch verbessern werden. Einige sehr, sehr gute Fußballer. Und dann natürlich der Zusammenhalt. Also was Christian Wück da geschafft hat, ist außerordentlich. Und die beste Mannschaft der Welt zu sein, das ist ein Statement. Und jetzt kann man nur hoffen, das ist eben die leidige Diskussion, werden wir genug von diesen Jungs in der dritten, zweiten, ersten Liga sehen. Ich hoffe es.
Didi denkt immer einen Schritt weiter. Uli, wir beide haben noch von Harry Valerien gelernt. Lasst Bilder sprechen. Das wollen wir jetzt beherzigen. Okay. Zunächst noch mal ganz kurz schauen auf diesen großartigen Finalerfolg. Gestern Timo Schäfers fasst diese dramatische Partie zusammen.
Ein Pokal, den Deutschland zuvor noch nie gewonnen hatte. Christian Wück reckt ihn in die Höhe. Die deutsche U17 ist Weltmeister. Ein historischer Tag in einem dramatischen Spiel. Deutschland zu Beginn die bessere Mannschaft.
There is a tackle by blue player number 13. The final decision is penalty.
Und Sie konnten es hören. Der Schiedsrichter aus Norwegen entschied auf Elfmeter nach Foulspiel an Jalcin Kaya und Paris Brunner. Machte in der 29. Minute das 1:0 für Deutschland. Insgesamt eine verdiente Führung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel wurde es noch besser. 51. Minute Noah Davisch mit dem 2:0. Ein kleines Polster, dachte man zumindest. Bis zur 53. Minute Bouabré mit der direkten Antwort. Frankreich wieder im Spiel. Die Franzosen danach überlegen und die Franzosen ab Minute 69 in Überzahl. Denn Winners Osave hatte schon gelb, ging nochmal zu hart rein, sah zu Recht gelb-rot. Bis zur 85. Minute hielt die Führung. Dann kam Amugu und das bedeutete 2:2. Das bedeutete auch Elfmeterschießen für Deutschland. Und Konstantin Heide war der Held, denn er hielt. Und Almugera Kaba war der Torschütze. Deutschland ist Weltmeister.
Schön. Und nochmal herzlichen Glückwunsch. Und Uli, was zeichnet diese Mannschaft aus?
Ja, dass sie gewinnen, obwohl sie die schlechtere Mannschaft sind. Also rein spielerisch. Die haben einfach mit dem, was das notwendig ist, um heutzutage Fußballspiele zu gewinnen, was Argentinien bei der WM der Großen gezeigt hat, die haben es gezeigt, dass du auch, wenn du vielleicht personell oder individuell unterlegen bist, trotzdem Dinge gewinnen kannst.
Dürfen wir das deutsche Tugenden nennen?
Wir dürfen das gerne deutsche Tugenden nennen. Ich hab's schon mal genauer definiert. Das sind die Tugenden, die man die Grundprinzipien des Fußballs. Und vor vielen Jahren konnten die Deutschen das mal am besten. Deshalb heißt es deutsche Tugenden. Mittlerweile kann man aber auch argentinische Tugenden sagen. Die haben's geschafft.
Michael Ballack hat es gestern in der Süddeutschen Zeitung die Intensität des Gewinnwollens. Ja. Genannt. Fand ich sehr interessant. Es gibt sehr viele schöne Geschichten rund um diese Mannschaft. Das ist immer so, wenn man große Titel einfährt. Und eine davon ist, dass Tobias Herwert, der Mediendirektor des VfB Stuttgart, der Papa ist von Max Herwert, Innenverteidiger bzw. defensiver Mittelfeldspieler des defensiven Teams. Und ihn haben wir gestern auch mal befragt.
Der hat relativ schnell nach dem Spiel angerufen mit FaceTime aus dem Mittelkreis. Und das war natürlich ein total bewegender Moment. Ist ja klar. Handy ist fast explodiert mit Glückwünschen von anderen, aber der Anruf war natürlich Wahnsinn.
Ich hoffe, Sie sehen die leuchtenden Augen vom Weltmeisterpapa sozusagen. Also nochmal, Sie sind hier Kommunikationsverantwortlicher, Presseverantwortlicher beim VfB. Was macht man denn da mit dem Sohn, wenn der zurückkommt und der, keine Ahnung, der ein oder andere Trainer sagt, Mensch, wie sieht's denn aus? Bleibt der beim VfB? Wann rückt er mal hoch hier in diese Mannschaft vielleicht?
Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar keine Gedanken gemacht. Ist jetzt ganz, ganz frisch und ganz neu. Ich freue mich einfach. Wir freuen uns alle. War ja schon mal eine Woche bei den Profis im Training. So ein bisschen kennt er die schon. Aber ist jetzt alles ganz frisch, ganz neu. Und ich bin immer noch total aufgeregt.
Das hat man gemerkt. Wer kannte die Geschichte?
Ich kann es ja auch nicht. Nein, ich war den Tobi kenne ich natürlich schon ewig. Aber dass sein Sohn da spielt, wusste ich nicht.
Welche großen Erfolge haben Sie in der Jugend gefeiert? Oder anders gefragt, wie wichtig war das Gewinnen in der Jugend? Diese Diskussion gibt es ja durchaus.
Titel wenige, bis gar keine. Aber das Gewinnen war immer wichtig. Also das war für mich auch so identitätsbildend und auch gerade für die, die sich durchsetzen müssen. Also es gibt ja eine große Anzahl an Jugendspielern, die es werden wollen. Und da ist diese, glaube ich, Gewinnermentalität oder auch das Durchsetzungsvermögen ja schon auch entscheidend, um Profi zu werden erst einmal.
Und Didi, welche Turniere in dem Bereich hast du gespielt?
Ich glaube, in der U18-1 und dann die U20-Weltmeisterschaft in Australien 93, wo ja einige dann in der Bundesliga auch gespielt haben, einige jetzt auch Trainer sind oder als Sportdirektoren unterwegs sind. Ja, und das Gewinnen, das ist das Unterscheidungsmerkmal. Also du stehst auf dem Platz und Und es kann nur einen Sieger geben. Und das wird dann letztendlich auch entscheiden, wer dann später mit dem Sport vielleicht ein Geld verdient oder kein Geld verdient. Und das sollten wir uns schon wahren und bewahren. Auch wenn Uli jetzt sagt, die Argentinier sind vielleicht besser im Moment. Das ist so. Und deswegen war ich so schockiert über die Aussagen des ehemaligen Bundestrainers. Der sagt, mit den deutschen Tugenden hört mir auf damit, damit kommen wir nicht mehr weiter.
Joachim Löw.
Das ist das Unterscheidungsmerkmal. Das hat uns immer ausgezeichnet, weil wir haben es auch gesehen, die Spanier waren besser, Argentinier ein bisschen, Franzosen weiß ich es nicht, aber es waren bessere Mannschaften. Wir haben einen Weg gefunden, dass wir die schlagen. Und wir haben gerade die Spanier, die wahrscheinlich die beste Mannschaft waren, die ich gesehen habe, da ab dem Viertelfinale, die haben wir mürbe gemacht mit Widerstandskraft, mit Einsatz, mit Laufbereitschaft und einfach Durchhaltevermögen. Und das hat zum Schluss den Ausschlag gegeben, Weltmeister zu werden. Und das müssen wir uns wieder erarbeiten, weil die Spanier, die Portugiesen, die Brasilianer, die werden wahrscheinlich immer technisch etwas besser sein wie wir. Da müssen wir diesen Unterschied wettmachen. Und das haben wir immer über unsere Tugenden gemacht. Und deswegen habe ich nicht verstanden, was der ehemalige Bundestrainer da mit seinen Aussagen gemeint hat.
Dessen Name dir jetzt nicht einfällt?
Jogi Löw, ja.
Okay. Der auch große Erfolge erzielt
hat. Ich glaube aber, der Jogi hat schon so gemeint. Der wollte nur diese deutsche Tugend klingt einfach old-fashioned, fertig. Ja, und da denkt man an alte Zeiten, als sieben Innenverteidiger gespielt haben und vorne einer ab und zu getroffen hat. Und das ist vorbei natürlich.
Jetzt ist die Frage, die eben auch schon sich aufgedrängt hat. Wie kann man es jetzt schaffen, aus diesen Top-Talenten Top-Profis zu machen? Und das können wir genauer besprechen mit Manuel Baum, dem früheren Bundesliga-Trainer und jetzigen Leiter des Nachwuchsleistungszentrums bei RB Leipzig. Manuel, schönen guten Abend. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Servus.
Und wir profitieren jetzt von deiner Expertise. Zunächst einmal, du hast dich natürlich, das vermute ich mal ganz stark, auch mit den Jungs, mit der Mannschaft gefreut. Was hat den Unterschied zu den anderen Teams ausgemacht? Warum ist Deutschland Weltmeister geworden?
Naja, man hat ja jetzt schon vieles gehört, das Thema Kultur und Werte. Also ich finde, jedes Land hat eine eigene Fußballkultur, für die es steht. Und jetzt haben wir ja auch gehört, andere Mannschaften sind besser. Da würde mich dann immer mal interessieren, ja, in was sind sie denn besser? Weil wir sind im Thema Widerstandsfähigkeit und so weiter, sind wir deutlich besser wie andere. Und was jetzt schon aufgefallen ist, also die Mannschaft war gut zusammengestellt. Der DFB mit dem Wücki, der ist jetzt 3 Jahre mit der Mannschaft mitgegangen. Der braucht Entwicklung einfach Zeit im Nachwuchs. Und man hat schon gemerkt, dass die Mannschaft auch verstanden hat, dass jetzt im Fußballspiel in 90 Minuten nicht mehr stetig verläuft, sondern ja, dann hast du mal eine gelb-rote Karte, dann liegst du mal vorn, dann kriegst du wieder einen Rückschlag und das haben sie alles ganz gut weggesteckt. Und da können sich viele ein Beispiel daran nennen. Ein bisschen Finger muss ich jetzt heben, weil das ist natürlich jetzt toll, dass wir der Weltmeister geworden sind, aber wenn man in die Tiefe bei uns im Nachwuchs reinschaut, dann müssen wir aufpassen, dass dieser Titel jetzt nicht dazu führt, dass wir wieder total überschwänglich sind, weil in manchen Bereichen haben wir extrem Nachholbedarf.
Welche denn oder in welchen denn?
Naja, wir reden ja jetzt die ganze Zeit über den sogenannten Übergangsbereich, wie man sagt, also der Übergang vom Nachwuchs im Profibereich. Ich war jetzt selber 2 Jahre, habe ich eine U8 und eine U9 trainiert und wenn man sich da mal in den Grundlagenbereich anschaut, also dort, wo die Grundlagen gelegt werden, in technischer Natur im Zweikampf, da stellt man halt fest, dass immer mehr Fußball organisiert werden muss, weil die Kinder gar keine Zeit mehr haben zum Spielen. Der organisierte Fußball findet in den Vereinen statt. Da hast du die Herausforderung, dass einfach die Trainer aktuell nicht so gut ausgebildet sind in dem Grundlagenbereich. Das Trainingsalter, also die Anzahl an Trainingseinheiten und die Zeit oder auch das Spielalter der Jugendlichen wird immer geringer. Und das ist jetzt auch kein Rocket Science, wenn man dann einfach das zusammenzählt. Wie viele Pässe habe ich bis zum 18. Lebensjahr? Ja, wie viele Schüsse habe ich gemacht? Dass wir da viel weiter zurück sind wie andere Länder. Und wir müssen unten ansetzen, weil, und das hat die Mannschaft, finde ich, schon herausragend gezeigt, Talent haben wir genug. Wir sind leider sehr breitensportorientiert mittlerweile. Das Thema Gewinnen ist mittlerweile schon fast verpönt. Jemand, der das Wort Leistungsorientierung in den Mund nimmt, der wird schon schief angeschaut bei uns. Und das sind alles Sachen, ich glaube, toll, dass wir es gewonnen haben, aber wir müssen in vielen Bereichen ansetzen.
Ihr Trainer Marco Rose hat sich gestern zu der Frage auch geäußert, wie viele von diesen jungen Spielern, einer von RB war ja auch dabei, ist leider vom Platz geflogen, aber wie viele wir dann sozusagen durchbringen können in den Top-Bereich der Männer?
Zu den Profis in die Bundesliga bei einem Champions-League-Verein, der ist ein ganz großer. Du erhöhst natürlich mit mit diesem Titel und dabei zu sein und Nationalspieler zu sein, die Chance für dich, aber sie müssen es sich hart erarbeiten, alle, jeder dort, große Talente, aber wir werden in ein paar Jahren dann drüber reden, gibt es ja dann immer mal so Auflistungen, wer ist wo, wie angekommen, was macht jetzt der Weltmeister von 2023.
Das klang jetzt so ein bisschen skeptisch. Ist man in Deutschland einen Tick zu zurückhaltend damit, den Jungen eine Chance zu geben, obwohl ja eigentlich ein Club wie RB sich ja genau das sozusagen auch auf die Fahne geschrieben oder geheftet hat?
Nein, ich glaube, was da so mitschwingt, ist, dass einfach die Spieler jetzt nicht, weil sie den Titel gewonnen haben, meinen, das läuft jetzt alles von selber, sondern sie werden auch wissen, wenn sie zurückblicken, ich kenne ja viele Spieler, was die alles oder wie hart die gearbeitet haben, um diesen Titel zu erringen. Das ist ganz entscheidend. Und da müssen sie halt auf dem Weg einfach weiterbleiben. Auf der anderen Seite müssen wir halt im Fußball auch schauen, dass wir den Weg in den Profibereich, dass wir sie unterstützen, dass wir immer noch über Entwicklung reden und denen den Weg einfach so aufbereiten, dass, und das haben sie schon sehr gut geschafft, mehr Fantasie entsteht, dass sie Bundesliga, vielleicht mal Champions League oder auch A-Nationalmannschaft spielen können.
Und wie kann oder sollte man den Weg bereiten? Wird es nicht manchmal auch, wird nicht im Fußball in dem Bereich auch schon zu viel abgenommen? Zu wenig Individualität auch zugelassen?
Ja, nicht nur in dem Bereich, also das Thema Widerstände zulassen. Also ich habe da so ein, früher war es ja so, es gab da mal einen Trainer, der mit viel Medizinbällen hantiert hat. Und da war es halt so, das war einfach derjenige, der das überstanden hatte, der hat dann mit einer großen Wahrscheinlichkeit auch im Profibereich stattgefunden. Jetzt schauen wir aber in unsere Gesellschaft, jetzt nicht nur im Fußball. Wir tendieren brutal dazu, alle Widerstände, die es zu überwinden gibt, den Kindern, den Spielern wegzunehmen. Und dann wundert man sich, dass die mit Rückschlägen überhaupt nicht mehr umgehen kann. Und was ist eigentlich unsere Aufgabe, die wir jetzt in den Nachwuchsleistungszentren oder in den Schulen haben, den Konzepte an die Hand zu geben, wie sie es selber schaffen, daran vorbeizukommen. Und da erzählen so Erfahrungen, wie die U17-Nationalmannschaft jetzt da erlebt hat, brutal dazu umgehen, wenn ich fast 30 Minuten in Unterzahl spielen muss im Endspiel, wie gehe ich es trotzdem hin, ja, dann Weltmeister zu werden. Und da kommt ja auch keiner und sagt, naja, ihr dürft jetzt wieder einen Spieler mit rein tun. Wenn ihr hinten seid, stellt noch einen rein. Sondern du musst lernen, mit so einer Situation umzugehen. Und das sind wir, glaube ich, alle gefragt.
Manuel, wenn Sie noch einen Moment Zeit haben, ganz kurz noch da bleiben bitte. Ich will das einmal in die Runde schmeißen, weil es ist ein total interessanter Ansatz. In eine Frage gemünzt, jetzt Thema Medizinbälle. Müssen wir doch mehr Magath wagen?
Mehr Magath, also ich finde, ja, nee, es wird, bei Magath wird immer so, das wird oft so negativ konnotiert, ja, und das, ja, finde ich, ist schon falsch. Das ist ja ein sehr erfolgreicher Trainer gewesen, wo auch immer er war, und ich glaube einfach generell, der Punkt von Manu war super, dass einfach sehr, sehr viel abgenommen wird den Jugendlichen, und ich glaube schon, dass es vielleicht nicht schaden würde, wenn die mehr in die Eigenverantwortung kommen würden in vielen Bereichen, wenn man ihnen nicht alles abnimmt, wenn man sie mehr fordert, indem dass man ihnen auch Verantwortung überträgt. Das, glaube ich, wäre im Nachwuchs schon einmal ein entscheidender Punkt, weil eben auch dieses Gewinnen und auch Verlieren, es gehört dazu. Es sind aber Teile des Lebens und Teile des Sports. Das ist ganz klar.
Das ist ein gesellschaftliches Problem. Also absolut. Das sieht man ja, wenn man Kinder hat. Man verwöhnt die mehr, als man von den Eltern verwöhnt worden ist. Und so geht es immer weiter. Und da muss man sich selber einfach an die eigene Nase packen. Aber es geht natürlich schon auch darum, dass die Jungs mal eine Chance bekommen. Also wenn ich gestern Rose gehört habe, ja, das dauert noch ewig, bis der mal spielen kann. Also bei Paris spielt einer, ein U17-Spieler, der war gar nicht dabei, weil er bei Paris Saint-Germain Barcelona ab und zu schon Einsätze hat. Bei Barcelona genau das Gleiche. Und zwar in den guten Mannschaften kann man die eher einpacken. Ja. In den Mannschaften, die gegen Abstieg spielen, da wird schwer für so einen Jungen. Aber gerade so wie beim FC Bayern, da kann auch mal ein Junger mitspielen, weil die anderen auch gut sind. Und das passiert bei uns viel zu wenig. Also da gibt's keinen Mut. Da denkt jeder Trainer, Didi kennt es ja, nur an sich, das ist mir wurscht, wie Ottmar Hitzfeld war in dem Punkt, so sehr ich den Ottmar verehre. Aber das Schlimmste, Jungen war für den das Schlimmste, was man ihm sagen konnte.
Auf der anderen Seite ist es auch klar, dass natürlich im Herrenbereich schon eine Mischung da sein muss.
Natürlich, aber du musst den Jungs mal eine Chance geben, das nutzt ja nichts.
Aber was Manuel sagt, was glaube ich ganz wichtig ist, du musst die Jungs in der Jugend vorbereiten auf den Seniorenfußball. Ja? Und das ist jetzt alles wunderbar. Wie viel es von ihnen schaffen werden, ich weiß nicht. Vielleicht sind es 2, vielleicht sind es 8. Das werden wir sehen in 3, 4, 5, 6 Jahren. Nur was du machen musst, in diesem Alter jetzt, Was macht denn den Unterschied? Was hat den Unterschied gemacht? Diese Widerstandsfähigkeit, diese Willenskraft.
Aber woher haben die das denn geholt? Ich meine, sie haben es ja gehabt.
Das haben sie als Mannschaft entwickelt. Ob sie es jetzt individuell haben, jeder Einzelne, muss man sehen, vielleicht spielt gar keiner in der ersten Liga von den 20. Ich würde es mir wünschen, dass fünf oder sechs spielen. Wie viel spielen, muss man schauen. Nur was in dem Alter, glaube ich, das Wichtigste ist, dass du den Willen schulst. Und da müssen wir wieder hinkommen. Und deswegen, das müssen jetzt keine Medizinbälle sein. Nur die müssen natürlich lernen und wissen, über Grenzen zu gehen. Weil wenn sie im Training,
das war ja auch das, was Manuel
sagen wollte. Wenn sie im Training nicht über Grenzen gehen, dann wirst du es im Spiel nicht machen und dann wirst du das auch nicht lernen. Und das macht den Unterschied. Und da müssen wir, glaube ich, schon wieder hinkommen, dass wir die Jungs härter anpacken, dass wir sie vorbereiten, weil wenn die jetzt nächstes Jahr rauskommen oder vielleicht spielen einige dritte Liga, zweite Liga in den nächsten sechs Monaten, dann spielst du gegen einen 30-Jährigen. Und dann werden sie sich mal anschauen. Das ist ein anderer Sport dann und da musst du vorbereitet drauf sein.
Manuel, wie geht ihr das bei RB Leipzig an? Man könnte ja allgemein sagen, je jünger, desto weniger Ergebnis oder vielleicht leistungsorientiert, aber je älter die Jungs oder Mädchen werden, umso mehr sollte vielleicht das Ergebnis auch eine Rolle spielen. Wie handhabt ihr das bei RB?
Also grundsätzlich ist Ergebnis und Tabelle und Leistung für uns immer wichtig, unabhängig jetzt vom Alter, egal ob es der 8-Jährige ist. Den, wenn man nämlich selber fragt, das ist nämlich der Erste, der das Ergebnis wissen will und wie gut er gespielt hat bis hin nach oben. Ja. Ich glaube, dass schon wichtig ist, ein paar Parameter halt reinzunehmen, die vielleicht Ergebnis weniger gewichten. Zum Beispiel, wie oft bist du ins 1 gegen 1 gegangen beim Jüngeren. Aber beim Älteren, klar muss ich was in Messbarkeit kriegen, muss ich Leistung in Messbarkeit kriegen. Aber Ergebnis und Tabelle ist immer das Ergebnis einer Kollektivleistung. Also von der ganzen Mannschaft. Aber was mich ja dann noch interessiert, welchen Beitrag hat der einzelne Spieler, und da geht es wirklich um Talententwicklung des einzelnen Spielers, auf das Ergebnis. Denn wenn ich nur Ergebnis und Tabelle messe, kriege ich meistens was raus? Die Trainerhandschrift, das, was der Trainer an Mannschaftstaktik gemacht hat. Aber ich habe es noch nie erlebt, dass eine ganze Mannschaft aus dem Nachwuchs im Profibereich rübergekommen ist, sondern ein Spieler oder zwei. Und deswegen müssen wir auch da den Fokus ändern, dass wir spielerzentrierter ausbilden. Und das hat man, finde ich, bei der U17-Nationalmannschaft auch gesehen. Rein inhaltlich hatte ich das Gefühl, das war ein Spiel der Spieler. Da hat keiner fünf Positionen gespielt, sondern nur eine. Es war eine ganz klare Rollenverteilung, die haben super zusammengepasst und die haben richtig gut dann jeder Einzelne im Team dann agiert, ohne es kompliziert zu machen.
Ist das eine wesentliche Erkenntnis, dass also dieser Trend zur Verallgemeinerung weg vom Spezialisten vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, sondern dass die Leute wirklich auf ihrer Position spielen. Also sie beispielsweise im zentraldefensiven Mittelfeld und nicht beispielsweise irgendwo als Linksaußen.
Ja, ich glaube, es nimmt ja auch Alibis. Weil in dem Moment, wo ich mehrere Positionen, mehrere Systeme lernen muss oder spielen soll, kann ich immer wieder sagen, ja gut, das ist aber eigentlich nicht meine Lieblingsposition. Also ich finde schon, für mich war es immer schon sehr wichtig, mich über eine Position zu identifizieren und ja, mich dann aber auch an der messen zu lassen. Ja, und wenn ich dann aber zwei Spieltage später wieder rechts und dann wieder links und dann wieder vorne und wieder hinten, dann wird es natürlich auch schwer, das messbar zu machen.
Manuel, abschließend, wie oft sind Sie dann mit Marco Rose im konkreten Austausch über all diese Themen?
Also wir tauschen uns wöchentlich aus. Wir versuchen halt einfach, diesen Übergang einfach noch geringer zu machen. Und da geht es darum, welche Trainingsform nehmen wir im Profibereich, welche können wir im Nachwuchs nehmen. Wir haben wöchentlich Sitzungen und reden über die Spieler. Wann kann welcher Spieler bei den Profis mittrainieren? Man muss natürlich, wir stehen vor der Herausforderung, die Profis spielen Champions League, spielen Bundesliga. Das heißt, wann kannst du als Jugendspieler überhaupt eine normale Einheit bei den Profis aktuell mitmachen? Und wenn Länderspielpause ist, dann sind unsere Top-Spieler mit der Nationalmannschaft unterwegs. Es trainieren ganz viele aus dem Nachwuchs mit, aber wir wollen ja auch mal die Topspieler, die in der Nationalmannschaft unterwegs sind, bei den Profis mitführen. Und da ist halt wichtig, dass wir uns mit Marco Rose extrem austauschen. Jetzt nächste Woche trainieren zwei wieder mit. Und ich sage, bei uns steigt die Wahrscheinlichkeit von Tag zu Tag, dass dann die Spieler im Profibereich durchkommen.
Manuel Baum, das waren sehr, sehr interessante Einblicke. Vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße. Und wir beenden.
Servus in die Runde, danke, ciao.
Es ist wirklich interessant, es sind so viele Facetten und so einfach ist es eben auch nicht. Man merkt ja eben doch, dass auch die Topclubs in der Bundesliga wie hier RB sich auch sehr, sehr viele Gedanken machen. Und das, was wir vielleicht noch so erlebt haben, so Bolzplatz-Mentalität, früher hieß es Straßenfußball, das gibt's halt in der Form nicht und man muss versuchen, alternative Wege zu finden. Wir beenden diesen Part mit einem Glückwunsch nochmal an die U17-Weltmeister und machen gleich weiter bei Sky90 die Fußball. Warte, schauen unter anderem auf das Spiel in Leverkusen gegen Borussia Dortmund.
Aching, keine Ahnung.
Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und wenden uns jetzt dem Topspiel kurz zu. In Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Yannick Erkenbrecher, der das Ganze nachher bei den XXL Highlights genau sezieren wird, gemeinsam mit Patrick Helmes, hat Erkenntnisse mitgebracht, Yannick, und wird uns erzählen, was los war. Also die Dortmunder führen mit 1-0, ist das verdient?
Also ehrlicherweise nicht wirklich. Dortmund hat gut angefangen, führt 1-0. Riasson nach 5 Minuten mit dem Treffer, und ab dann spielte eigentlich nur noch Bayer Leverkusen. Also wirklich in einer Tour das Tor der Dortmunder nahezu belagert, auch ein Abseitstor gemacht, eigentlich mit dem Pausenpfiff, wirklich ein Traumtor von Florian Wirtz, der den so aus 16 Metern wirklich genau in den Giebel schweißt, also der berührt Latte und Pfosten, wurde dann zurückgenommen, weil der VAR sich eingeschaltet hat. Boniface hatte vorher wohl wirklich hauchzart im Abseits gestanden bei einer Kopfballverlängerung, war so 10-12 Sekunden vor dem Treffer. Deswegen natürlich ärgerlich, weil in direkter Entstehung quasi des Tores, aber nicht unmittelbar, sage ich mal, beim Pass oder so weiter und so fort. Aber ja, wurde dann wohl rechten zurückgenommen. Und für Leverkusen schon maximal bitter, weil die wirklich bisher ein Top-Spiel machen seit Minute 6, aber nur ganz hinten liegen.
Zeigen denn die Dortmunder die Mailänder-Mentalität sozusagen?
Also bisher ist der BVB wirklich nur am Verteidigen, muss man sagen. Okay. Also man merkt irgendwie schon, dass Benzibaini...
Aber kann ja auch mal eine Kunst sein.
Ja, absolut. Man merkt da hinten, dass Benzibaini und also Wolf ist ja reingekommen, weil Benzibaini nicht dabei ist. Abwehr schwimmt schon ganz schön. Auch Reus muss unheimlich viel Wege defensiv machen. Also Dortmund ist wirklich fast in der eigenen Hälfte eingeschnürt. Und Leverkusen war eigentlich drauf und dran, vor der Pause den Ausgleich zu machen. Eigentlich dachte man, okay, das 1-1 sei gefallen, aber Dortmund führt nach 45 Minuten. Aber ich glaube, Patrick Helmes, ich zitiere ihn mal von oben, das werden sehr, sehr lange zweite 45 Minuten, sagte er, weil wenn Bayer so weiterspielt, dann ist es eigentlich eine Frage der Zeit. Und unser Experte für heute glaubt auch, dass Leverkusen das durchaus noch dreht. Und wenn man das Spiel sich anguckt, dann kann man auch glauben, dass Leverkusen durchaus in der Lage ist, am Ende das Ding noch zu gewinnen.
Spannend, Yannick. Vielen herzlichen Dank.
Gerne.
Und der andere Experte hat mir vor dem Spiel gesagt, heute verlieren die Leverkusener. Durfte ich das so zitieren?
Ja,
warum hast du das denn geglaubt?
Die Dortmunder gute Bilanz haben. Ich erinnere mich an ein Spiel vor 2 oder 3, da haben sie 4-3 einen absoluten Klassiker gewonnen. Und die Leverkusener scheinen ihnen zu liegen. Jetzt darf man natürlich nicht vergessen, dass die Leverkusener dieses Jahr eine andere Mannschaft sind, als es, glaube ich, die letzten Jahre waren. Und was Yannick gerade gesagt hat, höre ich, nur sie haben mit Malen und Adeyemi noch 2 Spieler auf der Bank. Und ich glaube schon, dass wenn du so lange anläufst, ohne jetzt, also wir haben die ersten 25 Minuten gesehen, da haben sie es ordentlich gemacht, die Dortmunder waren keine großen Chancen der Leverkusener. Wenn du jetzt halt einen oder vielleicht beide dieser Spieler bringen kannst, dann wirst du mal die Chance bekommen. Und wenn sie dann das zweite schießen, dann glaube ich nicht, dass die Leverkusener nochmal zurückkommen. Also ich glaube, dass die Dortmunder eine ganz, ganz gute Chance haben, mit dem Halbzeitergebnis jetzt auch den Dreier mitzunehmen.
Ist das ein absolutes Schlüsselspiel, gerade für den BVB, um nicht abreißen zu lassen?
Ja, für Dortmund definitiv, aber natürlich ist es auch schon fast wieder Ironie, das Ganze, dass ausgerechnet Dortmund jetzt dem FC Bayern hilft, vielleicht im Meisterschaftsrennen, weil ich finde, dass Dortmund einfach nicht, vor allem in der Bundesliga, weit unter den Möglichkeiten und den Ansprüchen blieb. Aber es wird natürlich ins Bild passen, wenn sie ausgerechnet dann gegen Leverkusen gewinnen.
Aber ich finde es faszinierend, Georg schafft es immer in dieser Sendung, irgendwie den Turnaround sofort zu den Bayern zu schaffen. Aber natürlich gibt es ja auch diesen Zusammenhang.
Aber es ist offensichtlich.
Ja, es gibt einen inneren und äußeren Zusammenhang. Was macht Leverkusen noch stärker aktuell als in den vergangenen Jahren?
Ich glaube, wenn man der Trainer von außen betrachtet, macht einen tollen Job. Die Transferperiode im Sommer war eine der besten, glaube ich, seit Jahrzehnten. Also das war wirklich, wie sie sich verstärkt haben, vor allem auch punktuell und auch mit was für Persönlichkeiten. Das hat gepasst, der hat sofort eingeschlagen, jeder Einzelne. Und sind in allen 3 Bewerben dabei. Ich habe es vorher kurz im Teaser gesagt, einen Titel traue ich in dieses Jahr locker zu.
Die Aussage steht, da werden sie dran gemessen.
Ja, ist völlig in Ordnung.
Gerne. Uli, wie wäre es, wenn Xhaka, an dem der BVB auch interessiert gewesen sein soll, das schwarz-gelbe Trikot tragen würde, wären die Dinge dann gänzlich anders verteilt?
Ich kann nicht in die Glaskugel schauen, ich habe keine Ahnung, weil es gibt ja immer so Gruppendynamik. Ja. Also da kann einer alleine kann zwar Veränderungen herbeiführen, aber nicht wirklich. Aber es sieht ja so aus, als würden es die Dortmunder vielleicht jetzt auch mal wirklich schaffen. Also jetzt sind noch die Schwankungen. Jetzt sind
die Dortmunder.
Die Dortmunder, ja. Also dass die Dortmunder wirklich den Turnaround kriegen, auch mal mehr Konstanz reinzu bekommen. Wenn du in der Champions League Gruppenphase, habe ich am Anfang gedacht, wie das erste Spiel gegen Paris machen, na Gott, geht das schon wieder los. Aber jetzt scheinen sich da auch wirklich ordentlich hinbekommen zu haben. Und die Leverkusener, auch wenn die heute mal verlieren sollten, was ja mal passiert im Fußball, auch wenn es Schorsch für Bayern eher unüblich ist, aber am Ende setzt es schon durch. Also ich freue mich auf einen ganz spannenden und ich glaube, dieses Jahr wird es auch echt spannend.
Ja, also wenn sie heute gewinnen sollten, wenn man es ihnen gut meint, dann könnte man ja sagen, wenn man mal das Bayern unter Stuttgart-Spiel rausnimmt, dann haben sie bisher eine ganz ordentliche Saison gespielt. Aber sie haben sich halt, mir war schon klar, dass nach dem letzten Jahr, nach diesem Traum am letzten Spieltag, als sie die Meisterschaft verspielt haben, das ist vom Kopf, von der Psychologie wird es unheimlich schwer dieses Jahr, weil du kommst dann 4 Wochen später wieder zum Training. Was willst du als Trainer den Jungs sagen?
Ja,
du
aber vielleicht arbeiten sie sich ja jetzt gerade raus aus diesem
Tag. Ja, es ist oder wäre zu hoffen, aber man hat sich natürlich über die ersten 8 Wochen, wo man nicht immer gut gespielt hat, hat man die Spiele gewonnen. Und dann haben sie sich wirklich Stück für Stück was aufgebaut. Dann hatten sie den Ausschlag nach oben, in Newcastle haben da gewonnen. Und dann kommen aus dem Nichts kommt das Spiel gegen die Bayern. Und das kann man vielleicht noch ein Stück weit entschuldigen, weil da vielleicht die Angst da war oder weil man sich nicht zugetraut hat, aus welchen Gründen auch immer, die Bayern zu schlagen, auch wenn die Bayern gerade in Saarbrücken verloren haben. Nur da war dieses Spiel in Stuttgart, wo sie 90 Minuten nichts gezeigt haben. Ja, und du hast in einem Spiel hast immer mal eine Phase, wo du 10, 20 Minuten am Drücker bist, wo du halt dann ein Tor machen musst. Die hatten in diesem Spiel nicht eine Phase, wo du gedacht hast, oh, da geht was. Und dann denkst du dir, wie kann sowas sein? Und ich würde es mir wünschen, wenn sie dieses Champions-League-Gesicht jetzt auch des Öfteren mal in der Bundesliga zeigen. Und das
heute dafür wäre es ja heute schon, ein Schlüsselspiel. Ja.
Absolut. Und wenn sie heute das Spiel gewinnen, du bist jetzt weiter, gewinnst vielleicht sogar die Gruppe gegen Paris in 10 Tagen, dann kann man vielleicht etwas noch auf Tuchfühlung zu den Leverkusen. Vielleicht spielen die Bayern nochmal unentschieden oder zweimal. Wer weiß, was da noch geht. Und deswegen wäre das heute, also für mich ist das heute ein richtungsweisendes Spiel, weil sie haben ja, glaube ich, Stuttgart jetzt im Pokal unter der Woche, Leipzig nächste Woche. Also sie haben ganz, ganz schwere Spiele bis zur Winterpause. Und das wird jetzt richtungsweisend sein, was möglicherweise auch mit dem Trainer passiert und was mit der Mannschaft passiert in der Rückrunde.
Abschließend zu diesem Part. Wäre es für Bayer ein empfindlicher Rückschlag, wenn man heute verlieren sollte?
Nein, also das Selbstverständnis und das Selbstvertrauen, das man aktuell spürt, glaube ich, 18 Spiele, 17 gewonnen, das ist ja eine Marke. Ich glaube, da glaubt man so sehr an sich selber und auch zu Recht, weil die Spielweise ja auch dominant und überzeugend ist. Ja? Also die gewinnen nicht irgendwie Eierspiele, sondern da sind ja immer mindestens 2 Tore dabei. Ja, das ist einfach absolut, so. Das ist richtig. Das spürt man richtig. Ja. Und mit dieser Selbstverständlichkeit ist auch mal eine Niederlage, das passiert. Ja? Das passiert jeder Mannschaft einmal, egal wie dominant sie ist. Ich glaube, sie haben die Qualität und vor allem momentan auch die Konstanz, um auch sowas mehr wegzustecken dann.
Der VfB Stuttgart ist auch sehr gut unterwegs in dieser Saison und hat sich gestern Jürgen Müller durch einen absolut souveränen und überzeugenden Sieg weiter in der Spitzengruppe etabliert.
Stuttgart. Sie feiern, sie spielen, als ob es keinen Morgen gäbe. Der VfB unbekümmert, komplett im Hier und Jetzt.
Wir haben eine super Idee, wir spielen guten Fußball mit den Fans im Rücken. Es macht einfach Spaß, der Spirit ist super.
Wir sind super happy, das ist eine Wahnsinnspunktzahl.
Ein Geheimnis des Erfolgs, sie schieben andere Themen weg. Undav, 5 der letzten 7 Tore erzielt. Doch ob der VfB den Leihspieler von Brighton nun loseist oder nicht, Nebensache.
Ich versuche gar nicht darüber nachzudenken. Ich denke von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel. Ich bin ganz entspannt. Ich versuche meine Leistung zu bringen und ich versuche einfach Gas zu geben, locker zu bleiben und immer wieder Späße zu machen.
Undav, diesmal erfolgreich mit Guirassy als Doppelspitze. Dass dieses Duo durch Guirassys Ausstiegsklausel schon im Januar Geschichte sein könnte, ebenfalls Nebensache.
Hat Manchester United sich schon gemeldet?
Bei mir nicht. Ja, ist ja so, dass wir alles versuchen, dass er sich wohlfühlt und dass wir alles versuchen, was in unserer Hand liegt, dass er bei uns bleibt. Aber ja, Wahrsagen gehört nicht dazu.
Der VfB weiter auf Rang 3 spielte Werder über 60 Minuten lang nahezu an die Wand.
Fast über 90 Minuten, rahmenschwarzen Tag gehabt, viele Pässe gespielt, Zweikämpfe, jeder zweite Ball, Stuttgart, ist er zu Stuttgart gesprungen.
Und doch, wenn Keeper Zetterer nach 75 Minuten nicht diesen Fehlpass auf Führig gespielt hätte, wäre für Werder vielleicht ein Punkt rausgesprungen. So gab's Elfer für Stuttgart, das 2:0 die Vorentscheidung. Die Entstehung blieb heiß diskutiert, weil Führig von einer Behandlungspause zurückgewinkt wurde.
Torwart hat den Ball am Fuß und in dem Moment wird der Spieler wieder ins Feld gegeben. Ich glaube, jeder, der mal Fußball gespielt hat auf dem Niveau, weiß genau, welcher Pass als nächstes kommt.
Ich habe den Spieler gar nicht gesehen, dass er auf der Höhe steht. Also die Bank hinter Stuttgart, alle schwarze Jacken an, die haben ein schwarzes Trikot an.
Wenn man ein bisschen weiß, wie Fußball funktioniert, dann gibt man in der Situation nicht den Spieler wieder aufs Feld.
Dass der Torhüter dann nicht mehr hochgeguckt hat und dann in den Lauf von dem Chris Führig gespielt haben, ist natürlich unglücklich.
Das Zetterer seit seiner Beförderung zu Nummer 1 insgesamt Schwächen zeigt, ist ein anderes Thema.
Müssen Sie da nochmal neu nachdenken?
Nein, hat genau die gleiche Ausstrahlung, hat genau die gleichen Dinge auch. Es ist natürlich so, dass ein Gegner sich immer auch auf gewisse Abläufe einstellt, ist ja auch logisch, aber das ist kein Thema.
Das heißt, er bleibt die Nummer 1?
Ja, da müsst ihr jetzt auch nicht jede Woche fragen.
Solche Themen haben Sie in Stuttgart im Moment nicht. Feiern und spielen, ohne an morgen zu denken. Sie fahren gut damit.
Das war wirklich ein sehr reifer Auftritt gestern des VfB Stuttgart. Einmal die Meinung der Runde zu dem, was gestern bei diesem Topspiel wirklich diskutiert wurde. Also ob das unglücklich vom Schiedsrichter war, der allerdings das Zeichen gegeben hat, dass Führig rein dürfe und dadurch Zetterer sozusagen entlastet ist. Oder ob man Verständnis für Zetterer haben muss, der dachte, dass der Spieler noch draußen sei.
Ich sag Torwartfehler.
Entschuldige, also das ist ein Schwarzer und die anderen haben weiße Trikots. Du kannst ja verwechseln, aber den und der nächste Weiße war 20 Meter weg und der nächste auf der anderen Seite war auch 20 Meter weg. Ja, entweder war es der grandioseste Fehlpass aller Zeiten und er wollte irgendwie einen Trainer von... nein, also das war Torwartfehler aus. Ja.
Was sagen die Profis in der Runde, also die Ex-Fußball-Profis, Julian?
Ja, ich glaube, Uli sagt es genau richtig, da war schon meilenweit keiner. Also der Pass wäre so jetzt nicht optimal gewesen. Der Zusammenhang, dass er gerade reingewunken wurde, ist auch da, aber es ist schon ein Fehler. Also muss man da nicht hinspielen.
Meine Frage wäre, ob er ihn dort reinlassen darf, wo er ihn reinlässt. Also ich habe nur begrenzte Sympathie, weil die Bremer haben nur 6 Spieler hinterm Ball. Also du musst da keinen Elfmeter verursachen, auch wenn du den Ball verlierst. Das kann ja mal passieren. Der Spieler war im Feld, also der Führig hat damit gar nichts zu tun, weil ja jemand gesagt hat, das wäre unfair gewesen. Der Führig kann am wenigsten dafür. Die Frage ist, ob er ihn dort reinlassen darf oder muss. Weil ich schon der Meinung war, dass die Spieler, wenn sie wieder reinkommen, haben sie an der Mittellinie das Spiel zu betreten. Und ob er den jetzt reinlassen muss, wenn die Bremer da hinten aufbauen, 20 Meter vom Tor. Also
auch noch ein Aspekt.
Mensch, aber der hat nachher, da war er im Interview, der Schiedsrichter, hat gesagt, nee, das war alles regelkonform, auch wo er rein ist.
Ja,
was soll er denn sagen?
Ja, aber was es war ja wenn, also war es schon so roundabout Mittellinie.
Naja, das war genau in der Mitte, das war 25 Meter vom Tor. Und ob er den da reinlassen muss, wenn die Bremer da hinten aufbauen, also, ja, aber schau mal, der steht 30 Meter vom Tor.
Naja, aber das heißt, der steht, guck mal, wo er steht, der steht maximal 5 Meter von der Mittellinie entfernt.
Ja, in Mittellinie sehe ich in dem Bild nicht.
Ja, ziehen wir eine rein.
Das verzerrt.
Dann wir ziehen eine.
Oder ihn reinlassen und dann wieder das Spiel anpfeifen. Ja, weil ich glaube, das Spiel hat wieder begonnen, dann hat er reingebogen. Nee,
es muss laufen, so ist das regeltechnisch. Ja. Anyway, also sind ihr seid eher der Meinung, genau, sind Sie selber schuld.
Muss immer noch keinen Elfmeter
sein. Auch nochmal bei der Gelegenheit, Zetterer macht das grundsätzlich gut, hat gestern nicht ganz so glücklich ausgesehen. Das wird in Bremen schon ein Thema sein, aber das werden wir auch gelassen weiter debattieren, sprechen über den VfB. Was macht den denn im Moment so stark?
Ja, erst einmal glaube ich, eine unheimliche Struktur, die im Spiel haben, eine Idee des Trainers, die haben. Und dann natürlich ein Offensivspiel mit zwei sehr, sehr gut oder herausragend und überdurchschnittlich gut funktionierenden Stürmern mit Guirassy und mit Undav. Also von daher, das ist schon, ich würde sagen, ich hätte es, gebe ich offen und ehrlich zu, das hätte ich vor der Saison nicht gedacht, dass Stuttgart derart aufspielt und vor allem auch konstant das halten kann, dass die mal einen Ausreißertag haben, ja, wunderbar, aber dass die so stehen und so stabil sind in dieser Saison, hätte ich jetzt nicht gedacht. Finde ich wirklich herausragend.
Und spannend war gestern, dass Gerassi und Undav mal zusammengespielt haben. Wie hat das funktioniert nach deiner Wahrnehmung?
Ja, natürlich perfekt. Also wenn die dann auch beide noch ein Tor schießen. Ich habe so das Gefühl, es gibt ja so, wenn man einen Lauf hat, da kannst du machen, was du willst. Die Kugel geht ins Tor und selber kriegst du keinen. Also und wissen vielleicht selber gar nicht, warum das jetzt gerade im Moment so wahnsinnig läuft. Genauso wie es auch oft andersrum ist. Also ich sage jetzt Gegenbeispiel Union Berlin, die spielen gut und verlieren jedes Spiel oder haben am Anfang gut gespielt und jedes Spiel verloren. Und natürlich Sebastian Hoeneß, der da sich natürlich schwer emanzipiert hat, denn wenn du schon alles machst, was dann gut geht, das heißt, du hast eine klare Struktur und die hat er.
Ja, und er passt sehr gut zu dieser Mannschaft, hört man. Also jetzt natürlich wird das Ganze auch durch den Erfolg getragen.
Wenn der Vater in Stuttgart war und ihn untergebracht hat und jeden Tag Laola macht, wenn der Sebastian wieder ein Spiel gewinnt, weil er ihn gern als Trainer bei Bayern hätte.
Ist der Name eine Last?
Wie bitte?
Ist der Name eine Last gewesen zumindest, Hoeneß?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, nein, weil der Dieter war ja nicht mehr so präsent. Mhm. Also der Sohn vom Dieter, der es so gut macht. Ich glaube, nee, das ist schon eher, wo man hinhört, dann genau hinschaut. Und wenn du genau hinschaust und du machst die Dinge gut, dann ist das eher ja, unterstützend.
Georg, wann kommen die Bayern? Ich habe jetzt immer darauf gewartet, dass du sagst, der Sebastian könnte ein Kandidat für die Bayern sein.
Nö, sehe ich aktuell nicht. Ich glaube, also natürlich, der macht es gut und natürlich haben die Bayern den im Blick. Und natürlich hat der eine Bayern-Vergangenheit und auch beim FC Bayern was Tolles geleistet mit dem Aufstieg oder der Drittligameisterschaft, glaube ich, was es damals war, genau so ist. Und von daher, keine Frage, aber aktuell, glaube ich, ist Bayern gut aufgestellt. Und dann gibt es ja auch noch einen Xabi Alonso, der auch interessant ist für die Münchner. Von daher, ich glaube, Sebastian Hoeneß macht das in Stuttgart wunderbar. Und da ist er auch ja, sehr gut aufgehoben doch gerade.
Ist Undav ein Kandidat, ein möglicher Kandidat für die Nationalmannschaft, für die deutsche Nationalmannschaft? Er könnte auch für die Türken spielen.
Ich glaube, die Tür für jeden Deutschen ist auf, nach dem, was passiert ist in den letzten 18 Monaten bei der Nationalmannschaft. Also er trifft jetzt, jetzt habe ich gestern mit Gerassi gespielt, er hat, glaube ich, danach gesagt, das muss noch besser werden. Also das war nicht immer rund, was da gelaufen ist. Gerassi wird vielleicht oder möglicherweise weggehen im Winter. Dann könnte er vorne alleine spielen, muss man schauen, wie viele Tore er macht bis März. Aber natürlich, so wie wir im Moment unterwegs sind, wir sind nicht auf Rosen gebettet im Sturm. Füllkrug, wenn er spielt, macht das gut, hat eine Riesenbilanz. Aber dahinter wird es dann schon dünner. Also warum nicht?
Glaubst du denn, dass Gerassi zu halten ist? Es wird ja immer über eine Ausstiegsklausel auch schon im Winter geredet, obwohl der Verein das final noch nicht bestätigt hat. Höhe roundabout 20 Millionen.
Ja ich glaube, dass er weggeht im Winter.
Ja?
Ja.
Was macht dich da so sicher?
Ja, es ist ein Spieler, der im Moment sehr gut trifft, hat jetzt wieder eine Muskelverletzung. Und wenn halt was passiert, das Geld können sie, glaube ich, auch ganz gut brauchen. Die Stuttgarter und über den Sommer hinaus ist er wahrscheinlich eh schwer zu halten. Also so, was ich höre, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass er im Winter wechselt.
England?
Ist das wahrscheinlichste Ziel. Da ist das meiste Geld. Und Stürmer, die treffen, die sind überall gefragt.
Spannende These von Didi. Wie sehen Sie es?
Ich bin der Meinung, dass Stürmer immer das Momentum nutzen sollten, weil so ein Lauf, der kann immer schnell wieder vorbei sein. Also was heißt sollten? Man muss natürlich immer auch den Aspekt seiner persönlichen Situation sehen, ja, auch das Verletzungsthema, oder das weiß er, glaube ich, am allerbesten. Aber so ein Lauf, der kann schnell einmal vorbei sein und dann zahlt diese 20 vielleicht keiner mehr. Stuttgart könnte sich vielleicht auch leisten, jetzt nochmal zu verlängern und sagen, komm, wir machen im Sommer nochmal das und ziehen die Saison so durch, weil mit diesem Lauf wäre schon spannend zu sehen, was noch drinnen ist in der Saison. Deswegen, ich kann mir alles vorstellen da in der Situation.
Und ich meine, der hat sich ja jetzt auch selbst doch vor ein paar Wochen, was das war, jetzt ja auch nicht zurückgehalten oder die Spekulationen erstickt, sondern der hat es ja eher sogar noch befeuert. Und ich glaube, wenn der Spieler doch selbst damit schon kokettiert, dann wird die Wahrscheinlichkeit, glaube ich, immer höher. Also wenn man schon kein Geheimnis mehr draus macht, dass man auf die Insel schielt oder sich mit anderen Sachen beschäftigt, ich glaube, in diesem Fall ist man dann vielleicht vermutlich im Kopf auch schon wieder einen Schritt weiter als man denkt oder als man meint.
Ja, vielleicht hat der Verein auch ein Interesse, das zu machen.
Ja. Hettek, du hast doch gestern mit dem Sportdirektor noch gesprochen. Das hat jetzt auch nicht so geklungen, als dass er unbedingt da bleiben würde. Also wenn ich so zwischen den Zeilen lese.
Das ist schon ein ausgeschlafener Manager. Ne? Und der weiß natürlich, wie die Marktsituation ist. Ob sie jetzt ein Interesse haben, da wäre ich nicht ganz so sicher. Sie haben natürlich schon auch ein Interesse, Guirassy mit seiner Qualität so für diesen Lauf auch weiter zu nutzen und vielleicht nach der Saison.
Was ja, aber du weißt ja nicht, was in der wenn da Ausstiegsklausel ist, schon im Winter. Ja, ja. Sonst würden sie natürlich, in meinem Sommer ist er 40 wert. Also wenn er im Winter 20 und das nicht stimmt, dann ist er im Sommer 40 wert.
Ja, aber letztes Jahr 12 Spiele verpasst, hat jetzt wieder 3 oder 4 Spiele verpasst. Und diese
würde im Januar Spiele verpassen.
So, ist im Januar beim Afrika Cup, ja. Und diese Muskelverletzungen, ja, also.
Wie ist es aus Sicht des Spielers? Er ist jetzt, ich würde sagen, 27, also er ist jetzt nicht mehr der Allerjüngste. Muss er jetzt den Sprung, müsste er den Sprung
machen? Ja, wenn ich jetzt, wann dann? Ja. Also ich glaube nicht, dass die Stuttgarter, wenn er da bleibt, ausgeschlossen ist es nicht, dass sie Vierter werden. Aber wahrscheinlich ist es nicht. So, und dann spielt er Europa League, Conference League. Sollte Manchester United interessiert sein, wird er wahrscheinlich nächstes Jahr auch keine Champions League spielen. Aber vielleicht das Jahr darauf. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch noch andere Interessenten gibt. Chelsea hat Unmengen an Geld ausgegeben, aber einen richtigen Neuner haben sie nicht wirklich. Also ich glaube, auch bei Chelsea, da wird er ganz gut reinpassen. Und er hat einen Lauf, wie es der Julian sagt. Und dann ist es natürlich für ihn eine einmalige Gelegenheit. Hätte ja keiner gedacht, als er in Köln weggeschickt wurde, dass er 5 Jahre später bei Chelsea oder bei Manchester United spielt und dann auf der großen Bühne nochmal zu spielen. Man hat es ja bei Endo gesehen, da haben sie ihm auch keine Steine in den Weg gelegt. Der Verein würde natürlich profitieren, weil es eine schöne Ablöse gibt. Und ich glaube, dann wären alle happy.
So, und jetzt schaffe ich den Schlenker zu den Bayern. Lothar Matthäus hat vor einigen Monaten gesagt, der Guirassy wäre einer für die Bayern. Gute These. Damit sind wir bei den Bayern, bei dem Verein, den du betreust. Du sagst, Thomas Tuchel ist der Richtige für den FC Bayern. Warum? Die Bayern, vielleicht noch mal kurz eingeworfen, die gestern nicht gespielt haben, wegen der Witterungsverhältnisse hat man das Spiel richtigerweise aus Sicherheitsgründen, allein weil die Anfahrt nicht gewährleistet gewesen wäre, abgesagt.
Genau.
Deswegen können wir jetzt mal ganz gemütlich so ein paar Minuten einsortieren, wie die Entwicklung denn so ist.
Ja, also Guirassy, erstmal da noch, es wäre für Bayern einer gewesen, bevor man Kane verpflichtet hat. Ja. So, jetzt hat man Kane und jetzt, glaube ich, braucht man sich da auch keine Gedanken mehr drüber machen, weil Kane funktioniert herausragend. Ich sage,
Kane ist dann schon noch ein Stückchen
drüber. Absolut, ne? Das ist generell ist eine eigene Liga aktuell, das muss man einfach so sagen.
Ist er besser als Lewandowski?
Boah, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Spielertypen einfach. Ich glaube, dass Kane für das Mannschaftsgefüge aktuell besser ist als Lewandowski damals. Ich glaube, Lewandowski war ein Tick egoistischer. Mhm. Lewandowski hat aus meiner Sicht physisch andere Voraussetzungen oder ist physisch besser aufgestellt als Kane es ist. Aber ich glaube, Kane von seiner Spielweise macht die Leute um ihn rum oder um ihn herum besser. Und damit, glaube ich, ist der für die aktuelle Situation beim FC Bayern ein sehr, sehr großer Glücksgriff gewesen, in jeglicher Hinsicht.
Aber Lewandowski natürlich auch fantastisch. Also das ist ja überhaupt gar keine Frage. Aber nochmal zurück zu Tuchel.
Ja, ich sage eben, dass er der Richtige ist aus diesem Grund heraus, weil Thomas Tuchel, glaube ich, unangenehme Fragen stellt im Verein, was glaube ich, erstmal für viele auch nicht einfach ist, mit so einer Situation umzugehen. Ich glaube, dass Thomas Tuchel diese Dinge, die man vielleicht über Jahre jetzt hinweg unter den Teppich gekehrt hat, einfach rausholt oder den Teppich aufrollt und sagt, so, wir müssen ansetzen.
An was denkst du da?
An viele Sachen. Ob Spieler Alibis bekommen haben, ob Spieler ihre eigene Vorstellungen hatten, ob Spieler sich vielleicht zu wohl gefühlt hatten, auch fußballerischer Natur. Der FC Bayern hat ja keinen guten Fußball mehr gespielt in den letzten anderthalb Jahren vor Tuchel. Und von daher glaube ich, dass der viele Probleme gesehen hat, dass er da ansetzt, das Ganze auch Zeit braucht. Aber ich glaube, dass er das mit einer sehr konsequenten Linie, die er verfolgt, durchsetzt. Und da glaube ich aktuell, dass er der richtige Trainer für Bayern ist, weil er eben auch die unangenehmen Töne nicht scheut und auch den Konflikt nicht scheut. Und das, glaube ich, war zwingend notwendig, dass der FC Bayern so einen Trainer mal bekommt.
Also bin ich anderer Meinung, weil die Bayern haben herausragenden Fußball vor der Weltmeisterschaft gespielt mit dem Julian. Also da war, jeder hat gesagt, die Gier der Bayern, egal, wenn es 4-0 steht, wollen sie 6-0. Und sie haben alles hingelegt. Das stimmt nicht. Also da haben sie sehr, sehr guten Fußball gespielt, dann ein bisschen auseinandergebröckelt. Aber ich finde Thomas Tuchel auch einen herausragenden Fußballtrainer, der es ein bisschen anders angeht. Also du hast recht, Wohlfühloase ist nicht mehr so gefühlt. Aber ich glaube auch, dass er natürlich am Anfang schon sich selber Steine in den Weg gelegt hat ich bin verliebt in diese Mannschaft, und am nächsten Tag war er komplett entliebt, weil sie es nicht zurückbezahlt haben. Oder jetzt auch das Rumgeeiere mit Thomas Müller. Also wir kommen nachher ja noch drauf zu sprechen. Also wir können, also
spannende Themen immer sofort.
Ja, also nein, wenn er sagt, wie toll er Thomas Müller findet und Legende, ich glaube, also ich kenne den Thomas ganz gut. Ich weiß jetzt nicht genau, aber
welchen Thomas?
Müller.
Ja.
Ja. Und dann kann ich nur sagen, Thomas Müller will das alles nicht hören. Der will sagen, spiele ich oder spiele ich nicht. Und dann kann Thomas Müller sehr gut einschätzen, mit dieser Situation umzugehen. Das Gequatsche braucht er nicht. Und ich glaube, das geht ihm tierisch auf den Keks.
Und jetzt muss man aber natürlich auch zur Entlastung von Tuchel sagen, was will er denn machen, wenn er immer gefragt wird.
Ja, aber nicht soll er sagen, der muss sich, was soll er sagen, die Wahrheit sagen, ich kann ihn nicht brauchen, ich habe Musiala und solange der da ist, der ist besser, da kann er noch reinkommen und der ist wichtig für uns, kann er alles sagen, aber nicht, das ist kein Thomas Müller-Spiel. Also da bin ich das erste Mal immer gedacht, ui, das wird den Thomas aber freuen.
Ja, aber das liegt jetzt auch schon 8 Monate oder 9 Monate zurück.
Nein, aber es ist doch immer wieder. Es geht doch immer wieder weiter. Es geht doch jetzt immer wieder weiter. Also jetzt hat er sich immer beruhigt, weil er selber gesagt hat, er will nicht immer was sagen, weil er selber merkt. Aber das sind jetzt Nebenkriegsschauplätze, brauchen wir jetzt nicht sagen. Und Thomas Müller weiß, glaube ich, sehr wohl, wie er seine Karriere beenden will und wird.
Aber Müller ist eine Legende in diesem Club.
Ja, das ist und immer das ein ist Thema. Nicht einfach umzugehen damit. Ja, ist auch klar. Aber ich sage jetzt mal, Thomas Tuchel, weil bei dem war man, macht sich ab und zu ein paar Nebenkriegsschauplätze aus. Auch wenn der Leon Goretzka sagt, er ist kein Sechser. Und zum Kimmich sagt er auch, er ist kein Sechser. Die sind übrigens zusammen Champions-League-Sieger geworden. Also ganz so einfach. Er ist kein Sechser, wie er sich's vorstellt. Aber... Also das finde ich manchmal, wo er sich selber, also so beim Laufen selber so den Knüppel zwischen die Beine legt, damit es nicht so einfach wird.
Für welchen Fußball steht eigentlich Thomas Tuchel mit dem FC Bayern?
Also wenn ich ihn, also ich kenne ihn ja sehr gut, auch aus meiner Zeit, als ich selber unter ihm gespielt habe, was eine fantastische Zeit für mich als Spieler war in Mainz. Ja. Auch eher als Trainerpersönlichkeit noch eine andere gewesen, aber nicht in der Art und Weise, wie er ihm den Finger in die Wunde legt und wie er das Maximale aus jedem rausholen will, auch im Verein. Nur beim FC Bayern, glaube ich, ist das ein bisschen eine andere Kategorie, eine andere Hausnummer, und da schlägt es größere Wellen, wenn man eben hier und da das ein oder andere wahrscheinlich auch gezwungenermaßen öffentlich macht. Für mich steht er für Ballbesitzfußball, für einen sehr hervorragend organisierten. Er war der Erste, der diese Matchpläne auch so ein bisschen kommuniziert hat. Und trotzdem merkt man auch, dass es noch nicht diese hundertprozentige DNA ist in diesem guten halben Jahr, in dem der jetzt da ist. Ja.
War das eigentlich schwer als Spieler, diese Matchpläne zu verstehen?
Nein, gar nicht. Also man arbeitet ja auch sehr intensiv. Also die Trainingsinhalte sind eigentlich nur das. Also es gibt da ganz klaren Aufbau. Ich weiß nicht, das ist jetzt über 10 Jahre her.
Aber wie war
es
damals? Ja. War er hart?
Er war fordernd. Und er war einfach auch, er war fair. Er war sehr ehrlich. Also brutal ehrlich, aber auch mit Bildern. Also er hat dich nicht nur irgendwie mit irgendwas verbal konfrontiert, sondern er hat, da ist die Leinwand, schaust dir halt an. Und es war im Endeffekt immer so. Ja. Und bei einer Mannschaft wie Mainz, also wo es keine großen Namen gibt und jetzt keinen Thomas Müller, da hat es natürlich noch nach außen hin keine Probleme gegeben oder, sagen wir mal, Themen gegeben, sondern es war einfach, jeder hat sich daran gehalten, jeder wusste, was Sache ist, und jeder wollte auch wissen, was Sache ist, weil er im Prinzip besser wurde.
Konnte er auch locker?
Außerhalb des Platzes, ja. Auf jeden Fall. Also diese Mischung, die war auch gegeben. Und also ich habe ja fantastische 3 Jahre unter ihm gehabt.
Und das ist es doch, was du sagst, pardon, dass der fordernd ist, hart ist, aber doch auch fair ist. Natürlich, es gab Spieler beim FC Bayern, keine Ahnung, ein Joshua Kimmich, der ist halt unter Julian Nagelsmann, hat der Freiräume gehabt und konnte sich da bewegen wie im Halligalli-Zirkus. Und dass das jetzt für den natürlich ein anderes Umfeld ist und für manche andere Spieler einfach mal mit Klartext umzugehen. Und wie gesagt, ich will es jetzt gar nicht an Kimmich aufhängen, ja, aber dass einfach mal ein Trainer da ist, der sich nicht zurückhält, der eben, wie du sagst, diese Wohlfühloase einfach mal beschränkt beim FC Bayern, ja, da muss ich sagen, das schadet vielleicht dieser Mannschaft nicht, weil wenn es drum und drauf ankam in den letzten 2,5 Jahren, waren sie auch nicht mehr da. Und ich glaube, dass das mal nicht schadet, wenn diese Spieler aus ihrem ja, Wohlfühlprogramm einfach mal rauskommen und wieder anders gefordert werden.
Und der ist eine Attraktion. Ich war einmal, weil du gerade gesagt hast, von Mainz, war ich direkt hinter ihm gesessen beim Spiel in München. Und da hat er war ein Naturereignis. Das Spiel war völlig unwichtig. Der hat 90 Minuten, ist er da rauf und runter und hat sich mit Wettklo, eurem Torwart, die haben sich beschimpft. Und zwar, es ging jedes Mal um die Spieleröffnung. Und jedes Mal hat der Tuchel getobt. Und jedes Mal hat der Wettklo, dass er nicht gesagt hat, lass mich mit deinem Scheiße drauf, hat der sein Ding gemacht. Also, aber das finde ich schon. Also, das ist was Lebendiges, was jeder Mannschaft gut tun kann.
Und Didi gibt gerade den Staatsmann und hört das
ja,
so.
Ich höre gerne zu.
Interessante Gäste höre ich gerne zu.
Jetzt würde mich ja auch mal so dein Urteil interessieren.
Ja, abwarten. Also diese Saison, machen sie es ordentlich. Von den Ergebnissen kann man ihnen gar nichts vorwerfen. Das ist bisher tadellos. Der Fußball war selten gut, sage ich ganz ehrlich. Und wie lange das weitergeht, wenn sie nicht irgendwann mal diese Dominanz zeigen, die sie auch ausmacht, die wir bei Leverkusen sehen, dass sie großen Ballbesitz haben, dass du sagst, da irgendwann schießen die schon eins. Das war einfach zu selten der Fall. Und sie haben auch jetzt gegen Heidenheim, da führst du 2-0, dann steht es auf einmal 2-2 und dann gewinnst du das Spiel noch und dann sagt er nachher, ja, das war super, das war eine Charakterleistung, Mentalitätsleistung, wo ich mir denke, also bei allem Respekt für die Heidenheimer, aber wenn du da 2-0 führst, dann darfst du da nicht mehr in Bedrängnis kommen. Ja, und ich weiß nicht, ob man sich das nicht alles zu schön redet. Natürlich ist es schwer, Argumente zu finden, wenn sie jede Woche gewinnen. Nur sie haben in der Champions League haben sie einige durchwachsene Spiele gehabt. Es war vielleicht auf dem Papier einfacher ausgesehen, wie sie es in Kopenhagen, in Istanbul. Und das einzig richtige Spiel, wo ich gesagt habe, wow, das war in Dortmund. Und da haben die Dortmunder auch ihren Teil dazu beigetragen. Also man muss jetzt einfach mal abwarten, wie sie jetzt die nächsten Wochen spielen. Jetzt kommen einige Spiele oder Gegner, die gute Form haben. Und dann muss man das früher einfach abwarten.
Herbert Heine hat heute bei Bild TV gesagt, der Präsident der Bayern, dass er darüber nachdenke oder dass der Club darüber nachdenke, auch eine Ikone wie Schweinsteiger wieder in den Club einzubinden und Thomas Müller dann letztlich auch über das Karriereende hinaus. Was hältst du davon?
Kommt darauf an, in welcher Position oder Funktion. Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß jetzt nicht, ob der im täglichen Geschäft irgendwas machen will.
Schweinsteiger.
Der Georg schüttelt den Kopf, also das wird wahrscheinlich eine Rolle als Markenbotschafter, dass er den Verein repräsentiert, was ja gut wäre. Da haben sie ja immer wieder auf ihre alten Spieler und ihre Legenden haben sie da wirklich immer gut aufgepasst, haben sich um die gekümmert. Das machen sie so gut wie keine andere, die Bayern. Das macht sie heraus. Deswegen, das kann ich mir vorstellen. Aber die große Frage wird natürlich sein, was mit Müller passiert. Also das
gibt es überhaupt einen eleganten Umgang mit dieser Personalie?
Ja, wenn du so einen verdienten Spieler hast, ist es unheimlich schwer. Es gibt wahrscheinlich keinen richtigen, aber mit Sicherheit einen falschen Zeitpunkt. Und was ich jetzt höre, und es ist jetzt nicht der erste Trainer, wo er nicht mehr diese Rolle spielt. Ich glaube nicht, dass Tuchel... Ich glaube, im Tuchel wäre es lieber, wenn er nächstes Jahr nicht mehr da ist. Sagen wir so. Mhm. So, und jetzt kannst du den Trainer aber da nicht im Regen stehen lassen und sagen, ja, erzähl das mal der Journalie und dem und dem und dem. Das muss der Verein machen. Ja, das ist eine Personalie. Das ist ein Spieler, der so verdient ist wie kaum ein anderer beim FC Bayern. Also vergleichbar mit einem Matthäus, mit einem Robben, mit einem Ribéry oder wahrscheinlich noch mehr. Absolute Identifikationsfigur. Und dann ist es Vereinssache. Ja, und du kannst den Trainer nicht jede Woche diese Fragen beantworten lassen. Du musst jetzt irgendwann, ich würde sagen spätestens im Winter, musst du eine Entscheidung treffen, so oder so. Die Frage ist, will er, reicht es ihm, wenn er im Jahr 15, 20 Spiele macht, den Müller?
Würde er, wenn ich das einmal ergänzen darf oder einhaken darf, würde Müller seine Chancen für die EM-Nominierung begrenzen, wenn er jetzt weiter nur Kurzeinsätze hätte?
Ja, wenn er spielen würde, würde es ihm möglicherweise helfen. Die Frage ist, wie viel er spielt. Es waren jetzt Gnabry und Musiala verletzt und er hat trotzdem wenig gespielt. Das heißt, er wird in der Rückrunde wieder nicht mehr spielen, wie er jetzt gespielt hat. Und er hat jetzt schon kaum gespielt. Ich glaube, dass der Nagelsmann, wenn er ihn mitnehmen will, dann nimmt er mit, egal ob er 15 Spiele macht in der Rückrunde oder 5. Ja, weil du weißt, was du bekommst. Der wird fit sein, der bringt sich da auf ein gewisses Level. Der wird einen Wert für die Mannschaft haben, so der Trainer das will.
Aber du musst jetzt irgendwann eine Entscheidung treffen, weil der Trainer war schon genervt letzte Woche, als er gefragt wurde. Und das kann so nicht weitergehen. Ja, also du musst das ihm aber abnehmen. Das ist keine Entscheidung, die muss natürlich der Trainer in Absprache mit dem Verein finden. Aber das muss kommunizieren, muss dann der Verein, was mit Müller passiert. Und die Frage ist, ist es ihm recht oder langt es ihm, wenn er 15 Spiele macht? Und dann, wenn er sagt ja, dann kann sich der Verein Gedanken machen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, bei 50 Spielen, dass der Tuchel 35 Mal im Jahr die Frage beantworten will um 15.10 Uhr, wenn du vor ihm stehst und ihn fragst, warum der Müller nicht spielt. Also es gibt keinen richtigen Zeitpunkt. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es im Sommer, dass sich die Wege trennen.
Wow. Auch spannend. So, und jetzt sprechen wir gleich über die Fußballnationalmannschaft. Das Stichwort Julian Nagelsmann ist ja schon gefallen. Die Auslosung der EM-Gruppen hat gestern stattgefunden. Und all das wollen wir gleich weiter besprechen bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über die gestrige Auslosung und ihre Einordnung. Die deutsche Mannschaft hat eine machbare Gruppe erwischt mit Schottland, mit Ungarn und der Schweiz. Julian Nagelsmann sagte, ein Brett in der Form der vergangenen Spiele, ja, aber im Grundsatz ist das Ganze schon machbar. Wir hören einige Reaktionen.
Ja, eine gute Gruppe. Ich glaube, keine Hammergruppe. Da gibt es zwei sehr starke Gruppen, wo wir uns auch über tolle Spiele freuen können in Deutschland. Drei Teams, die sich sehr gut durchgesetzt haben, vor allem Schottland und Schweiz in ihrer Quali-Gruppe. Sicherlich auch Teams hinter sich gelassen haben, wo man nicht so zwingend mit gerechnet hat. Ich glaube, es ist immer schön für deutsche Fans, dass man auch Gesichter beim Gegner erkennt. Es sind drei Gegner, die uns fordern werden, aber auch drei Gegner, wo wir uns durchsetzen wollen.
Für mich als Turnierdirektor, Eröffnungsspiel gegen Schottland ist traumhaft. Also ich freue mich, ich weiß, dass da viele schottische Fans zu uns kommen werden, eine tolle Party veranstalten werden. Deswegen bin ich mit dem Eröffnungsspiel sehr zufrieden. Man kann sich alles nicht aussuchen, aber insgesamt eine interessante Gruppe auch wieder. Man denkt vielleicht, die ist ein bisschen einfacher vielleicht, aber ich glaube, da lauern auch ein paar Gefahren.
Für uns ist jetzt jeder Gegner schwer und wichtig und ich hoffe, dass es auch noch eine zusätzliche Motivation bringt, dass weil man die EM im eigenen Lande hat und wir können nur auf den Rängen sitzen und die Daumen drücken.
Ja, sehr ausgeglichen. Also ich würde jetzt dem Mustafa Öd sagen, es gibt den absoluten Top-Favoriten in der Gruppe. Ich kann nur für unsere Mannschaft sprechen. Wir wollen natürlich in die nächste Runde. Das ist ja klar, muss unser Anspruch sein, dass wir besser spielen müssen als in den letzten beiden Länderspielen. Da sind wir uns auch, glaube ich, einig. Aber das werden wir hinbekommen.
Da sind wir uns definitiv einig. Uli, können wir hier von Losglück sprechen?
Ja, ich sage nein, komischerweise. Und zwar, weil ich glaube, dass die deutsche Mannschaft gegen stärkere Gegner besser Fußball spielen kann, die auch mehr Fußball spielen. Also die Ungarn haben das Defensivkonzept in eine Kunstform verwandelt. Also gegen die ein Tor zu schießen, ich war bei ein paar Spielen dabei, das ist echt nicht einfach. Ja? Die Schweizer, ich glaube, unsere Bilanz gegen die Schweiz ist nicht sehr von Erfolg gekrönt in den letzten Spielen. Ganz unangenehm mit Granit Xhaka, sehr eingespielte Mannschaft, alles Routiniers, die alle jetzt alle keine Neymars sind oder keine Mbappés, aber die überall, der Scheer haut überall seine Knochen dazwischen. Sehr unangenehm. Also die Schotten, glaube ich, das Auftaktspiel könnte auch der Schlüssel zum Erfolg werden, weil ich glaube, müssen wir dann wirklich weghauen. Ja, die Fans können besser singen als unsere, aber spielen dann schon. Aber ich finde das nicht so einfach.
Einfach ist nichts. Ich glaube, das ist ja genau der Punkt, hat der Julian ja auch gesagt. Das sind auch Mannschaften, die sich qualifiziert haben, die ja schon auch Qualität haben. Es ist alles sehr eng beisammen und gerade für ein Turnier. Es wird für Deutschland schon auch eine Herausforderung natürlich, weil wenn der Spirit oder die Tendenz, die jetzt im Herbst war, die ist natürlich schon gerade negativ. Die öffentliche Wahrnehmung, wir reden jetzt auch gerade eben genau deswegen so ein bisschen kontrovers darüber, weil da gerade eine Tür offen ist für die Kontroverse. Und ich glaube, es wird ganz, ganz wichtig, was im Frühling noch passiert in den zwei Freundschaftsspielen, die auch sehr schwer sind. Aber da muss man auf jeden Fall Euphorie empfachen, damit das auch dann unterstützen kann.
Hat man in Österreich geschluckt, als die Auslosung bekannt wurde?
Ja, natürlich hätte man sich...
Also mit Frankreich, mit den Niederlanden.
Eventuell jetzt vielleicht Frankreich nicht zwingend in die Gruppe gewünscht, aber nein, ich glaube, die EM ist ja auch auf so einem hohen Niveau, da wird es immer, aus Top 1 kriegst du immer ein brutales Brett und mittlerweile auch, wenn im Top 4 Mannschaften rumspielen, wo du denkst, okay, die hätte ich auch eher in Top 1 verortet. Deswegen ist es schon, es ist ja eine Herausforderung. Niederlande sehe ich nicht ganz so stark wie jetzt von mir aus vor 13 Jahren, wo sie im WM-Finale waren, aber auch eine natürlich hervorragend ausgebildete Mannschaft und ja, was das Playoff auf Topf A noch kommt, da lassen wir uns mal überraschen.
Der Bundestrainer, der Deutsche, polarisiert. Sie haben mit ihm zusammengespielt bei 60 München. Wie war er da?
Ja, super. Mein Mitspieler in der A-Jugend, Innenverteidiger, der Julian. Ja, ist auch lustig, mit wem man sich alles so über die Jahre dann wieder trifft und was sich für verschiedene Wege entwickeln, ist schon sehr amüsant. Aber ja, er war damals auch schon sehr lautstark. Also wenn ich ihn dann an der Linie ab und zu sehe, dann denke ich mir, ja, das kenne ich noch aus der A-Jugend, aber... Ja, einen beeindruckenden Weg gegangen und ja, ich finde es auch sehr, sehr ambitioniert und mutig, einfach auch diese Schritte, die er jetzt in den letzten Jahren gesetzt hat und die Entscheidungen, diese Mannschaften zu trainieren, das ist schon, würde ich mir in dem Alter, wir sind ja nur ein Jahr auseinander, eher noch nicht zutrauen.
Trauen Sie ihm den Schuss Pragmatismus zu oder auch zwei davon, die es möglicherweise braucht, um bei der Europameisterschaft aus deutscher Sicht erfolgreich zu sein?
Absolut. Also ich glaube, er ist kein reiner Idealist, sonst wäre er nicht da hingekommen, wo er jetzt ist. Das hat er in den vorherigen Stationen schon bewiesen. Er hat auch bei Bayern bewiesen, dass es funktioniert. Vielleicht nicht zur ultimativen Befriedigung aller, aber nichtsdestotrotz hat
nicht
er jetzt
möglich
auch...
Nicht möglich bei Bayern.
Wollte gerade sagen, das ist ja die Frage, ob die Möglichkeit überhaupt besteht. Aber er hat ja Gott sei Dank auch um sich herum, auch so im DFB und auch der deutsche Fußball, glaube ich, hat schon ein Interesse daran, dass der DFB und auch die A-Nationalmannschaft jetzt in ein besseres Fahrwasser kommt. Und die Unterstützung, glaube ich, die wird er auch nutzen. Das hat er auch immer wieder betont, dass ihm das gut tut. Und ich glaube schon, auch Sandro Wagner, sieht man jetzt kurz, ist auch ein hervorragender, aufstrebender Trainer. Also die Möglichkeit besteht natürlich, aber challenging.
Uli, der Julian kann es richten, hast du gesagt. Was macht dich da so zuversichtlich?
Er hat alle Voraussetzungen, dass er etwas Besonderes machen kann. Er wird Pragmatismus haben. Ich sage, jetzt braucht er noch keinen Pragmatismus. Da kann er den Havertz auch gut mal das
die
versuchen.
Die Zeit ist doch eigentlich nicht da.
Ich sage jetzt mal, Viererkette mit zwei defensiven Mittelfeldspielern, das kann jeder moderne Fußballer blind spielen. Den wegkriegst du auf, das kannst du spielen. Das ist kein großes Hexenwerk. Aber um Europameister zu werden, musst du ja irgendwas besonders machen. Da wirst du jetzt nur mit pragmatischem Fußball nicht so besonders weit kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Viel wichtiger finde ich jetzt, dass man, weil das ist ja in den Spielern drin, was sie nicht hingekommen haben. Das ist ja dieses irgendwas im Kopf, diese Gier, dass du in ein Spiel reingehst und sagst, ja, die Ungarn, aber da sind wir eigentlich jetzt wirklich besser, die schlagen wir schon. Die schlägst du nicht, wenn du nicht vollkommen auch mit dem Herz in der Hand da wirklich durchmarschierst. Und bei den Schweizern ist es genauso und bei den Schotten auch. Ja, weil die können das besser, ja, die Bravehearts. Also wenn du, das muss er hinbringen, dass das in diesen Spielen schon funktioniert.
Didi hat sich einen Schmunzeln.
Ja, ich fand das abgerufen. Sehr amüsant, Uli. Ja, also ich glaube, Pragmatismus wäre schon angebracht. Und wenn wir einen Zauberer wollen, dann muss den Zirkus Roncalli gehen, Uli. Also einen Zauberer brauchen wir nicht. Wir haben eine sehr gute Mannschaft. Wenn wir eine Mannschaft auf den Platz schicken, die uns eine Chance gibt, Spiele zu gewinnen. Du hast vorhin gesagt, alte oder deutsche Tugenden, das war früher 7 Innenverteidiger und ein, zwei gute Fußballer. Wir spielen in Wien gegen die Österreicher, gegen gute Österreicher mit 3 Innenverteidigern. Dann spielst du mit Gündogan, Goretzka, die nicht fürs Zweikampfgewinnen bekannt sind. Das ist nicht der Spiel, das sind offensiv denkende Spieler. Und auf den Außen hast du Havertz und Brandt. Das heißt, du hast 3 Innenverteidiger und 7 Offensive. Ja, wie willst du da irgendeine Stabilität oder Kontrolle in dein Spiel bringen? Ja, da brauchst du kein Kernphysiker sein. Wenn es die Aufstellung siehst, da weißt du das Bescheid. Und es bringt ja nur was, wenn wir was probieren. Wenn wir was probieren, wenn das funktioniert, dann kannst du sagen, oh, da hat was funktioniert. Das ist vielleicht eine Option. Alles, was wir wissen nach den 4 Spielen, die er jetzt gemacht hat, und die 2 ersten, wir waren mal hier, die waren mal auch zu gut bewertet. Das war okay, aber nicht mehr. Alles, was wir wissen nach den 4 Spielen, die er jetzt gemacht hat, dass egal, was er macht, dass nichts funktioniert. So, und er weiß jetzt genauso viel, wenn nicht weniger, als vor den 4 Spielen. Und jetzt haben wir 2 Spiele und wir haben jetzt 2 Endspiele. Die 2 Spiele gegen Niederlande und Frankreich sind dieselben wie gegen Japan und Frankreich für Hansi Flick. Weil wenn die schief gehen, dann wird der Julian Nagelsmann bei der Europameisterschaft kein Trainer sein. Das geht gar nicht. Das können wir uns nicht erlauben.
Bist du sicher?
Sicher bin ich mir nicht, weil ich entscheide es nicht. Aber wenn ich es entscheiden müsste, dann, für mich gibt es überhaupt keine zwei Meinungen. Wenn das schief geht, wenn wir genauso spielen in den Spielen im März, wie es jetzt passiert ist, ja, wie willst du dann mit dem Trainer in die Europameisterschaft gehen? Und deswegen, der kann weiterzaubern im März. Das kann er schon machen, Uli. Nur dann ist er vielleicht kein Trainer mehr. Dann kann er sich die
EM. Es muss ja mal funktionieren. Das ist
ja, vielleicht geht es ja auch
aber
nicht.
Aber bist du nicht der Meinung, dass, also sage ich jetzt
mal. Ich würde gerne Georg einmal Georg dazu hören.
Ja, ich wollte nur sagen, ich weiß, du bist ja ein totaler Verfechter von Julian Nagelsmann und ein Fan ein bisschen. Das ist ja okay, aber ich finde.
Ich bin kein Fan von Julian Nagelsmann. Nein, stimmt. Aber ich bin ein Verfechter moderner Ideen, dass man die auch mal machen lassen muss.
Nur, wir müssen ja schon mal sagen, erstmal gab es ja auch Gründe, warum es bei Bayern nicht funktioniert hat am Ende, weil wir brauchen ja nicht so tun, als hätte es da keine Gründe gegeben und kam das aus heiterem Himmel. Nein, es gab ja offensichtlich auch mehrere Gründe. Und jetzt sind wir bei der Nationalmannschaft und er setzt sich hin und sagt, er hat aus seinen Fehlern von FC Bayern gelernt. Ich frage mich, hat er das tatsächlich? Weil wenn ein Bundestrainer auch dann oder aktuell auch meint, die Spiele selbst gewinnen zu müssen, was mit das größte Problem beim FC Bayern schon war, dann muss ich sagen, dann weiß ich nicht, ob er aus seinen Fehlern gelernt hat. Weil da gebe ich dir zu 100% recht, Ndidi, wenn er sagt, es braucht Pragmatismus und es braucht etwas, worauf man sich verlassen kann irgendwann und eine gewisse Stabilität, die sehe ich nicht. Und vor allem nicht dann, wenn ein Trainer meint, er muss mit seinen Dingen überzeugen, damit die Leute danach sagen, wunderbar, super hast du es gemacht, Julian. Nein, darauf kommt es nicht an, sondern es geht darum, dass diese Nationalmannschaft irgendwann mit dem funktioniert, was Deutschland eigentlich ausgemacht hat, und zwar mit einer grundsoliden Sache und Pragmatismus.
Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass die Spieler ihm zuhören. Dann verlierst du gegen die Österreicher, dann stellt er sich nachher hin und sagt, ja, wir werden nächstes Jahr auch keine Mentalitäts- oder keine Verteidigungsmonster sein. Dann denke ich mir, da spielt ein Weltmeister mit Hummels, da spielt ein Champions-League-Sieger mit Rüdiger und der Tal ist wahrscheinlich der beste Innenverteidiger in den ersten 15 Spielen in der Bundesliga. Ja, was sollen sich die denken? Da muss er heute mal eine Mannschaft aufstellen. Jedes Mal, wenn wir den Ball verloren haben, sind 5, 6 Mann auf diese 3 zugelaufen. Und das ist das Schlimmste für einen Verteidiger, wenn du Richtung eigenes Tor läufst. Und da musst du heute mal einen defensiven Mittelfeldspieler, ob das ein Stiller in Stuttgart ist, ein Brömmel, ein Andrich. Der Andrich war der Einzige, der mal dazwischen gehaut hat, wie er dann eine halbe Stunde vor Schluss reinkam. Da muss ich hinten schauen, wir haben diese 3 Leute Innenverteidiger. Der Henrich spielt super in Leipzig. Ein Günther wird wieder kommen, der in Freiburg Riesenleistungen gebracht hat. Du hast einen Süle, der außen spielen kann, einen Tag kann er außen spielen. Du hast den Raum, der in Leipzig spielt. Da musst du 4 suchen, die lässt du spielen. Dann stellst du einen ins Tor und dann stellst du vor die Abwehr einen Stiller, einen Andrich, einen Brömmel, einen Kimmich, wen auch immer du willst. Und dann nimmst du 5. Du kannst eine Mannschaft nicht um deine Offensive rumbauen, Uli. Du musst erst einmal schauen, dass du Stabilität hast. Wenn du keine Stabilität hast und wenn er denkt, dass wir nicht verteidigen können nächsten Sommer, ja, dann brauchen wir da gar nicht erst hinfahren.
Man muss aber auch sagen, die Versuchung, was Uli sagt, ist ja auch richtig. Wenn du natürlich solche Spieler hast, wie Havertz, wie Wirtz, wie Musiala,
ja, es können ihn halt nur so viel spielen.
Willst du sie auch auf den Platz
nehmen? Ja, aber es können ihn halt nur so viel spielen. Du kannst den mit 8 Zauberer spielen. Also kannst du schon. Aber dann wirst du nichts gewinnen. Und die 11 besten Spieler machen nie die beste Mannschaft.
Im Training hat man früher aber gesagt, wenn Offensive gegen Defensive spielt, gewinnt immer die Defensive.
Ja, das ist heute genauso. Und du kannst eine Mannschaft nicht um den Sturm bauen. Wir haben hier, wir sehen den Sané, Wirtz, Musiala, der Füllkrug trifft. Ja, du hast den Gnabry, der jetzt wiederkommt. Du hast den Havertz, du hast wunderbare Spieler, aber du musst halt von denen, und dann ist das Nächste ist natürlich mit Gündogan, dass er sagt, nee, der Gündogan bleibt Kapitän. Ja, der Gündogan, für mich wäre er gar kein Fixpunkt oder gar kein Starter in der Nationalmannschaft.
Aber der Hansi hat ihm das Ei gelegt, ja, da wollte er natürlich nicht noch hingehen und sagen, und übrigens Gündogan, du warst jetzt 2 Spiele Kapitän, du, jetzt nimmer.
Und du nimmst die Optionen, weil wenn du Gündogan als Kapitän hast, muss er spielen. Ja. Und dann nimmst du dir die Option, dass du mit Wirtz und Musiala spielst. Das heißt, einer von beiden kann wahrscheinlich gar nicht spielen. Und deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum er gesagt hat, nee, ich mache das. Er hätte das ja auflösen können oder sagen, ich habe erstmal keinen Kapitän, ich suche einen März. Und der einzige Gewinner der letzten 12, 18 Monate ist der Manuel Neuer, weil wenn wir jetzt im März die Länderspiele haben, du kannst gar nicht anders, wenn der Neuer gesund bleibt, als den Neuer ins Tor zu stellen. Das ist unheimlich hart für den Ter Stegen. Aber die Leistung in der Nationalmannschaft in den letzten Wochen und Monaten haben dem Neuer einfach in die Hände gespielt und du musst dich jetzt an jeden Strohhalm klammern. Und der größte Strohhalm, den wir haben, das ist wahrscheinlich der Neuer. Können wir nur hoffen, dass er gesund bleibt.
Was trauen Sie denn, Julian, den Deutschen zu? Kurzer Einschub, 1:1 in Leverkusen. Boniface.
Na, wer sonst?
Genau.
Ja. Ich traue den Deutschen immer zu, dass sie sich rehabilitieren und dass sie auch wieder, gerade bei einer Heim-EM, das hat ja schon eine spezielle Konstellation und auch eine spezielle Kraft so für den Fußball. Haben wir 2006, glaube ich, alle miterlebt. Das war ja schon, das hat
da gab es die Diskussion übrigens auch im Frühjahr. Ne? Wir erinnern uns auch alle dran. Deswegen haben wir unser Thema auch Sommermärchen 2.0 genannt. Also es ist ja durchaus möglich, dass man dann das Wetter wieder hat.
Ja, und die Bild-Zeitung hat 14 Tage vorher getitelt, die Schlappwehr, Klinsmann muss weg und damit gewinnst du nichts. Also das zu dem Thema. Also wir sprechen alle allerdings wunderbar im luftleeren Raum, aber wir sprechen ja gerne.
Aber nicht unbegründet im luftleeren Raum. Also das, was wir jetzt im Moment haben, ist Hoffnung. Ne, Uli, also vielmehr ist es jetzt im Moment
auch nicht unbedingt, aber,
es kann so sein.
Es ist ja auch nicht unbegründete Hoffnung, weil diese Qualität der Spieler, die macht es ja auch wiederum an Julian Nagelsmann oder auch anderen Trainern momentan schwer, die müssen sich auf gewisse Wellen auch mit draufsetzen. Ein Spieler, der bei Basel oder bei Manchester City die Champions League gewinnt und überragend an seinen Eigenschaften und auch an seiner Qualität hat, ja, den musst du dann erst auch mehr zu sagen. Ja, komm, und bei mir bist du jetzt erstmal kein Kapitän mehr und dann spielst du auch nicht da, wo du sonst immer spielst oder du spielst gar nicht. Also ich beneide den Julian nicht dafür, das machen zu müssen, weil es ist so viele Einflussfaktoren und trotzdem glaube ich, dass der Turnaround möglich ist.
Absolut. Vielleicht würde auch mal ein Blick natürlich in die Geschichte des deutschen Fußballs helfen. Overath oder Netzer waren ja zum Beispiel Entscheidungen, die ein Helmut Schön treffen musste. Bei der WM 90 erinnere ich mich, dass Uwe Bein, Olaf Thon, damals top Olaf Thon im Halbfinale, auch auf die Bank mussten. Also das sind natürlich die Entscheidungen, die du als Trainer letztlich auch treffen musst.
Aber diese Entscheidungen können ja eine Mannschaft ja auch am Ende besser machen, weil man hat es ja schon ganz oft gesehen, wie oft die Bank Spiele gewonnen hat. Also es geht ja, wie gesagt, erstmal darum, dass man defensiv stabil steht und wenn man offensiv über genügend Möglichkeiten verfügt, dann glaube ich, redet man von einem Luxusproblem und dann hat man eher in der Breite Qualität, mit der man dann immer noch Spätspiele gewinnen kann. Aber der Fokus muss auf was anderes liegen.
Didi, glaubst du denn, dass Deutschland die Gruppe übersteht?
Ja, die Gruppe sollte man schon überstehen. Es kommen ja drei weiter wahrscheinlich. Das heißt, du brauchst ja wahrscheinlich nur ein Spiel gewinnen und dann bist weiter. Aber ja, du, ich weiß, ich überraschen würde mich gar nichts. Und unterschätzt man die Schotten nicht. Also das war mein Co-Trainer bei Newcastle, das war der Co-Trainer von Ruud Gullit, der Steve Clark, der seit einigen Jahren da im Amt ist. Der hat die richtig am Laufen, die Jungs. Ja, und wenn wir meinen, wir können da mit 7 Offensiven spielen und spielen ein bisschen 1, 2, 3 gegen die Schotten, dann werden wir uns anschauen. Also das ist auch eine gute Mannschaft. Die Schweizer sehr gut organisiert und Szoboszlai hat anscheinend diese Ungarn jetzt auf ein ganz anderes neues Level geholt. Also einfach wird das mit Sicherheit nicht, aber weiterkommen sollte man schon.
Gut, glaubst du, dass Havertz links spielt bei der Euro?
Nee, glaube ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, man kann das machen natürlich in diesem Ding, aber ich glaube auch nicht, dass Deutschland ein Dreierkettensystem ist mit flexibel hin und her und tralala, sondern ich glaube, das wird am Ende sich dann doch irgendwann auf ein solides 4-2-3-1 hinauslaufen und mit weniger Experimenten, glaube ich.
Und ich habe mich eben amüsiert, wie unergründlich die Wege in der großen, weiten Fußballwelt sind. Wir haben es bei Julian eben festgestellt und jetzt eben der schottische Trainer war früher der Co-Trainer von dir unter Ruud Gullit.
Ja, also er hat eigentlich das ganze Training gemacht, weil der Gullit war selten da. Das heißt, der Steve hat eigentlich alles gemacht, ja.
Wo war der Ruud?
Ruud war in Amsterdam.
Ah, okay, alles klar. Ja. Und Michael Ballack, das war für mich auch so mit das Zitat des Wochenendes in der Süddeutschen, der Fringser, Thorsten Frings, der hat immer geguckt, wo ist der Micha? Also im Sinne von, so muss eine Sechs spielen, denken und fühlen. Ein Thema, das wir in den nächsten Wochen weiter erörtern werden. Nicht nur das. Und jetzt erörtern wir, Jannik Erkenbrecher, was passiert ist beim Spitzenspiel. 1:1 haben wir eben gehört. Ist schon zu Ende?
Nee, 4 Minuten Nachspielzeit.
Oha.
4 Minuten on top.
Du hast ja in der Pause schon gesagt, Leverkusen am Drücker.
Bayer Leverkusen hat auf ein Tor gespielt. Also das Tor war wirklich überfällig und die Entstehung war dann ganz interessant, weil Xabi Alonso hat sein System umgestellt, nach 75 Minuten Palacios rausgenommen, der überragend bis dahin war, hat aber auf eine 6 umgestellt auf Xhaka, hat dafür dann Schick vorne reingebracht als zweite Spitze, neben Boniface wohlgemerkt, 30 Sekunden später Traumpass von Kosunu auf Schick, der legt quer für Boniface 1-1 und seitdem spielt weiterhin Bayer Leverkusen, voll aufs 2-1, gab ein schönes Bild nach dem 1-1, da wurde nicht gejubelt, nicht gefeiert, die Leverkusen haben den Ball aus dem Tor geholt und wollten sofort weitermachen, also die wollen dieses Spitzenspiel auf jeden Fall für sich entscheiden, 1-1 ist tatsächlich hochverdient. Aber wie gesagt, noch ist in der Bayer Arena nicht Feierabend.
Hat Dortmund enttäuscht?
Schwer zu sagen. Also nach vorne ging wirklich ganz wenig. Auch wirklich nur ein, zwei Ansätze von Kontern. Also es gab ganz, ganz wenig Möglichkeiten. Sie haben gut verteidigt, was es zu verteidigen gab. Leverkusen war die klar dominante Mannschaft. Du hast auch gemerkt, dass Leverkusen einfach ein unglaubliches Selbstvertrauen ausstrahlt. Und dass es die ganze Zeit eine Frage der Zeit war, wann Leverkusen ausgleicht. Und ja, Dortmund hält dagegen, hat aber spielerisch nicht die Möglichkeiten. Wie Leverkusen, muss man ganz klar sagen. Und der Punkt wäre aus Dortmunder Sicht sehr, sehr glücklich.
Yannick, danke schön. Ihr werdet das gleich gemeinsam mit Patrick Helmes ausführlich in den XXL Highlights erläutern. Ganz kurze Einordnung noch dazu, Uli. Wem würde ein Unentschieden, wenn es dabei bliebe, helfen?
Also den Bayern und Dortmund. Ja. Ja, natürlich, ist ja klar, weil dann sind die wieder näher dran. Häkeln sie nicht immer zu hinterher. Und Dortmund natürlich auch, weil die sind jetzt, glaube ich, schon 10 Punkte hinten
sind
dran.
Ja, 10 Punkte vorne.
Also, ja, also das
Didi?
Ja, kein Beinbruch für die Leverkusen, wie es Julian gesagt hat. Es passiert, du kannst ja nicht jedes Spiel gewinnen. Und ein Achtungserfolg für die Dortmunder. Also kann man nur hoffen. Sie haben jetzt schwere Spiele, Pokal auch in der Liga. Hoffentlich können sie den Schwung, auch wenn sie heute Glück haben oder anscheinend einen glücklichen Punkt mitnehmen, wenn es so bleibt, dass sie den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen können.
Ja, Pokalspiele alle bei Sky zu sehen, unter anderem Borussia Dortmund zu Gast beim VfB Stuttgart und der Hamburger Sportverein, fällt mir jetzt einfach so ein, bei Hertha BSC. Am Mittwochabend und in Leverkusen ist das Spiel zu Ende, also 1:1, perfekt für unsere Sendung. Auch haben wir das Endergebnis noch runtergebracht. Dankeschön für die lebhafte Diskussion. Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran, gleich die XXL Highlights. Schönen Sonntagabend noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.